Auenland FM.
Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Zwitschern die Vögel bei euch in Amsterdam auch so schön wie bei uns?
Moment. Hör keine.
Also bei uns sind sie nicht nur ultra gefräßig. Wir haben so einen Ring, wo man so Ganzjahresknödel, nenne ich es jetzt mal, Futterbällen für Vögel reintut. Und nach 2 Tagen ist das komplette Teil leer. Die fressen irgendwie 10 Stück innerhalb von 2 Tagen. Es ist Wahnsinn.
Ihr haltet also die komplette die Vögelpopulation in Oberbayern am Leben, verstehe ich.
Ja, aber keine Tauben oder Raben, sondern das sind halt wirklich so die ganz klassischen Gartenvögel. Ich möchte jetzt keine Vögel aufnennen, weil dann wird man feststellen, dass ich von diesen Tieren wenig Ahnung habe. Aber es sieht auf jeden Fall immer schön aus, wenn die dann kommen in der Mittagspause, wenn man so auf der Terrasse sitzt in der Sonne und der ganze Garten voller Vögel ist.
Oh.
Ja, aber Wetter bei euch gut oder eher regnerisch?
Oh, nö, es scheint die Sonne einigermaßen aushaltbar warm. Ich kann mich nicht beklagen.
Das ist ja für die Deutschen immer das Schwierigste, wenn sie sich nicht beklagen können.
Ja, stimmt.
Eigentlich ist es ja kein Kompliment.
Ich möchte aber, dass es regnet. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass es regnet.
Also wir haben heute tatsächlich das erste Mal mit unserem kleinen Solarkraftwerk 5 Kilowatt Strom erzeugt. Und das ist schon ordentlich für so eine kleine Butze mit Speicher und so. Das heißt, diese Folge wird wieder präsentiert von, gesponsert von ihrer Sonne.
Danke, Sonne.
Hast du bei diesem formidablen Wetter auch einen Tee?
Ja, aber es war ja nicht formidabel.
Oh Gott, was ist es dieses Mal?
Er ist einfach nur sehr langweilig. Ich habe ein Fenchel-Anis-Kümmeltee aus dem Adventskalender gezogen. Und der enthält, halte ich für fest.
Ich halte mich fest.
40% Anissamen, 40% Fenchelsamen und 20% Kümmel.
Nein.
Ja, doch.
Kein Tee?
Was? Kein Tee?
Also nichts von der Teeblätter, also wirklich nur die 3 Früchte.
Ja, ich weiß nicht, ob das Früchte sind, aber die.
Ja, Früchte, ja. Schrägstrich, Samen oder wie auch
immer. Gewürze.
Danke, Gewürze, der Begriff. Das klingt ja fast so lecker wie meins.
Ich mag all die 3 Sachen, ist nur ein bisschen, naja.
Nee, da ich seit über 2 Wochen faste, gibt es bei mir tatsächlich nur Wasser mit einem Spritzer Zitrone.
Du fastest auf Tee?
Ich faste auf Kohlenhydrate, auf jegliche Art, also Zucker, Getreide und Co. Und zu trinken gibt's nur Wasser.
Okay, was ist hier passiert?
Das mache ich regelmäßig, aber ich habe keine Sorge, es ist nichts Gläubisches.
Ich dachte gerade schon.
Nein, ich.
Was hast du mit Tobias gemacht?
Ich nutze die Zeit, die Annika gerade in Ghana ist, um mal wieder mein Essenshaushalt und meine Aufnahme wieder ein wenig zu regulieren. Das ist dann etwas einfacher, wenn man nur für sich selbst kochen muss. Das heißt, es gibt sehr viel Obst. Nein, Obst auch nicht, weil es ja Fruchtzucker drin, meistens drin. Also sehr viel Gemüse und wenn Fleisch, dann Pute oder Hähnchenbrust. Und morgens gönne ich mir dann mal einen kleinen Quark, Magerquark 0,1% mit TK-Wildbeeren.
Ja. Spannend.
Ja.
Spannend.
Deshalb, da wir aber, ich habe rausgefunden, das ist keine bezahlte Werbung, aber ich möchte es einfach mal jedem ans Herz legen in dem Zusammenhang, weil mich unsere Nachbarin draufgebracht hat, Crowdfarming. Das ist im Prinzip eine Plattform, wo sich aus ganz Europa kleine Bauern zusammentun, wo man dann die Sachen kaufen kann. Und heute kann ich die erste Kiste mit frischen Zitronen und Avocados. Und ich weiß nicht, ob du Avocados magst, Maria. Ich habe noch nie bessere gegessen. Die sind Montag in Spanien gepflückt worden und sind CO2-frei mit einem Zug und dann mit einem DHLE-Auto direkt zu mir gekommen.
Ich bin völlig verblüfft. Dachte, dass wir jetzt zu einem Food-Podcast werden. Ich mag tatsächlich keine Avocados. Ich gucke aber, während ich hier spreche, auf 4 Avocado-Pflanzen, die hier auf meinem Schreibtisch stehen. Denn mein Büro ist aus mehreren Gründen der perfekte Ort, um Avocados zu ziehen in meiner Wohnung. Also, wenn du die Kerne hast, ne, bitte nicht wegschmeißen, sondern aufbewahren. Ich komme die holen.
Alles klar, also ich habe irgendwie 5 Kilo Avocados. Das sind etliche Kerne.
Ja, Auf jeden Fall. Ich freue mich. Hier ist noch ganz viel Platz für mehr Avocados.
Sehr gut. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es in diesem Foodblog-Podcast weitergeht. Also klar, ganz kurz noch um den Gedanken zu Ende zu bringen. Also klar, du zahlst ein bisschen mehr, aber du unterstützt halt kleine Bauern. Es wird direkt frisch gepflückt und ich habe noch nie so leckere. Die Nachbarin hatte das mal mit Orangen, auch super lecker. Und ich habe dann Anni erstmal einen Mangobaum gekauft. Also die Patenschaft für einen Mangobaum.
Ach so, ich dachte gerade, wo stellt ihr den denn noch hin?
In den Garten und da kriegen wir dann im Herbst 10 Kilo Mangos.
Okay, warte, Moment, ich muss kurz.
Ja.
Obwohl 10 Kilo Mangos, das ist vielleicht ein bisschen einseitige Kost dann.
Ja, aber man kann sie auch einkochen. Anni macht ja gute Marmelade.
Stimmt. Okay, vielleicht muss ich mir auch einen Mangobaum zulegen.
Also ich heb dir die Kerne gerne auf, wenn du da weiter experimentieren möchtest bei dir.
Also experimentieren, also ich bin schon Profi im Avocado züchten und dann sterben sie meistens irgendwann, weil es doch nicht die richtigen Bedingungen sind. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut, dann lass uns mal, apropos sterben, ist ja schon fast ein gutes Thema für heute, auch wenn es eigentlich andersrum geht. Wollen wir aber erstmal irgendwie mit dem Feedback loslegen.
Ja, ich bin gerade ein bisschen traurig, dass ich den Untertitel schon festgelegt habe.
Okay, wir können ja noch ändern. Noch weiß ihn ja keiner.
Ja, das stimmt, aber er ist schon sehr gut. Ich habe sehr lange drüber nachgedacht, über die Zusammensetzung aus Titel und Untertitel. Aber naja, mal schauen. Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Okay. Dann das Feedback.
Und zwar schrieb Lukas auf der Website, wir können nämlich auch mittlerweile auch auf silmaria.de direkt ein Feedback veröffentlichen. Das Schöne ist, dann sind es die anderen auch. Man könnte theoretisch so ein bisschen in den Diskurs gehen, wenn man nicht in den Discord möchte. Aber der Discord ist natürlich für den größeren Diskurs am idealsten. Einfach dtg.chat eingeben, dann landet ihr im Discord der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und da findet ihr dann auch unten links einen Channel für den Silmaria-Podcast. Auf jeden Fall schrieb Lukas, die 39. Folge des Podcasts war wirklich beeindruckend. Eine wahrhaft spannende Episode. Gerade auch der Experte Ricardo brachte ein zusätzliches Element, die das Ganze zu etwas Besonderem machte. Ich schätze die Art und Weise, wie verschiedene tolkienesken Themen miteinander verknüpft werden und mit anderen Bereichen in Verbindung stehen. Bevor ich jedoch zu meiner konkreten Frage komme, möchte ich anmerken, wie sehr mich die Erwähnung von »Den Wind in den Weiden« durch Maria gefreut hat. Ein weiteres meiner absoluten literarischen Highlights. Es fühlt sich fast so an, als ob sich der Kreis schließt, wenn man diese Verbindung erkennt. Nun zu meiner Frage an die beiden Experten für Tolkien und Sprachwissenschaften. Tolkien beherrschte ja Deutsch und es ist daher anzunehmen, dass ihm die unterschiedlichen Akzente der deutschen Sprache, insbesondere der kölnische Dialekt, während seiner Durchreise durch Köln aufgefallen sein muss. Während wir vieles über die visuellen Inspirationsquellen in den Schweizer Alpen erfahren haben, bleibt unklar, wie Tolkien zum Schweizerdeutsch stand. Weder von Garth noch von Tolkiens Reisebegleiter J.B. Smith oder auch Martin Monsch gibt es hierzu detaillierte Informationen. Es existiert lediglich eine Anekdote, in der Tolkien anscheinend über den Klang des Schweizerdeutschen scherzte und versuchte, die charakteristischen Gutturalen, wie spricht man das aus?
Gutturalen?
Gutturalen, Laute nachzuahmen. Meine Frage lautet daher, wie wird Schweizerdeutsch von Sprachwissenschaftlern eingeordnet? Ist es, wie beim Kölner oder Berliner Deutsch, eine regionale Varietät, die man etwa als Berndeutsch oder Wallisdeutsch klassifizieren könnte? Oder gibt es tiefere sprachliche und kulturellere Differenzierung? Und was könnte Tolkien über das Schweizerdeutsch gemeint haben? Grüße aus der Schweiz, Lukas.
Ja, vielen Dank für den Kommentar, Lukas. Ehrlich gesagt hat er mich ein bisschen überfordert, weil irgendwie sehr viele Themen aufgegriffen werden, um dann zu einem neuen Thema zu kommen, um am Ende eine Frage zu stellen. Ich glaube, man muss auch allgemein ein bisschen irgendwie was einordnen für Leute, die vielleicht nicht so viele Sekundärliteratur zu Tolkien gelesen haben. Also ja, Tolkien sprach Deutsch, das hat er in der Schule gelernt. Anscheinend sprach er es auch ganz passabel. Und Tolkien war auch anscheinend mal in Köln für vermutlich wenige Stunden. Also es ist ja allgemein bekannt, dass Tolkien mal eine Reise in die Schweiz gemacht hat. Und die Frage ist natürlich, wie ist er da hingekommen? Und anscheinend ist er da hingekommen, indem man quasi von England aus mit der Fähre nach Belgien gefahren ist und dann mit dem Zug nach Köln, von Köln den diverse Flüsse runter. Aber soweit ich weiß, ist unbekannt, wie lange sich denn dann genau in Köln aufgehalten hat. Aber es dürften nicht besonders lange sein. Also wie viel Kölsch er da gehört hat.
Ja, auch das ist so, ich glaube, es steht noch nicht mal wirklich fest, ob er wirklich in Köln, außer jetzt durchfahren waren, sondern ich habe da auch noch keine Quelle gefunden, die jetzt wirklich nahelegt, ja, er war 3,5 Stunden, einen halben Tag da, also ganz wenig Informationen dazu.
Also soweit ich weiß, ich hatte dazu mal eine längere E-Mail-Konversation mit John Garth tatsächlich, weil vor einigen Jahren ein Buch von John Garth rausgekommen ist, was The Worlds of J.R. Tolkien heißt. Das wurde auf Deutsch übersetzt mit dem Titel Die Erfindung von Mittelerde, glaube ich. Und das habe ich damals Korrektur gelesen. In dem original englischen Text steht eben, dass sie über den, Main von Köln nach Koblenz fahren. Irgendwie sowas. Es ist, glaube ich, nicht genau das. Aber irgendwas war mit dem Main der Rhein, der anscheinend verwechselt worden war. Und dann habe ich John Garth geschrieben und gesagt, ja, Deutschen fällt das natürlich auf. Wie ist das da? Und dann sagt er, ja, das Problem ist, und jetzt muss ich mich versuchen zu erinnern, was genau die Sache ist. Aber die Quelle oder diese Geschichte über diese Fahrt in die Schweiz basiert auf den Tagebucheinträgen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also jetzt alles, was jetzt kommt, ist mit mehreren Sternchen versehen, okay? Ist das basiert auf den Tagebucheinträgen des jüngsten Mitglieds dieser Reisegesellschaft in die Schweiz. Und der hat sich anscheinend nicht so ganz richtig erinnert. Und darum ist ihm unklar, ob diese ganze Reise überhaupt stimmt. Ob Tolkien wirklich in Köln war und man dort irgendwie hingehen sollte und die Steine vorm Rhein küssen sollte oder so. Das ist, aber eventuell war er mal in Köln für
Umstieg.
Zum Umsteigen.
Wobei, ich weiß, was so mein Part daran ist, weshalb ich es für, klar, das ist jetzt meine Erklärung, ist jetzt auch nicht die perfekteste, aber ich glaube, wenn ein katholischer Mensch wie Tolkien es war, egal ob er welche genaue Konfession er angehört hat, er in Köln gewesen wäre, oder dann hätte er mit Sicherheit den Kölner Dom besucht, weil ich meine, der ist ja wirklich noch nicht mal einen Steinwurf vom Kölner Bahnhof entfernt. Also
und auch vom Rhein. Also selbst wenn ich am Bahnhof angekommen wäre, sondern mit dem Heißluftballon hingeflogen wäre, wenn er in Köln gewesen wäre, hätte er diesen Dom gesehen. Das ist unmöglich, den Dom nicht zu sehen, wenn man sich in Köln aufhält.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Köln sich die, weil es ist ja, da war ja lange Zeit einer der, ne, ich glaube, der Ulmer Dom ist noch höher, aber der Kölner Dom ist halt einfach weltweit bekannt. Ich glaube schon, dass Tolkien sich das zumindest mal angeguckt hätte und dann auch in irgendeinem Brief, irgendeiner Notiz oder irgendwo etwas darüber verlautbaren hätte lassen.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also natürlich haben wir nicht alle von Tolkiens Briefen und er hat auch meistens nur auf Sachen geantwortet, die er gefragt wurde, explizit, und da niemand ihn explizit gefragt hat, weil er mal in Köln war, hat er auch nichts dazu unbedingt geschrieben. Aber ich stimme dir voll zu. Ich hätte mindestens einen Tempel auf Numenor erwartet, der aussieht wie der Kölner Dom.
Ja, noch nicht mal. Aber ich meine, er hätte ja irgendwie dann irgendwie seinen Kids sagen können. Also wie gesagt, er war ja auch schon beeindruckt von Kirchen und Co. Wenn er den Kölner Dom gesehen hätte, dann hätte er mit Sicherheit irgendwie den Kids davon erzählt. Also ich meine, irgendwo, ich meine, wir haben so viel, nicht böse gemeint, Nonsens-Informationen über Tolkiens Leben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn er den Kölner Dom besichtigt hätte, dass wir diese Info nicht irgendwo bei Skull und Hammond oder ähnliches finden würde.
Ja, aber auch über diese Rheinfahrt. Also jede Person, die schon mal von Frankfurt nach Köln gefahren ist oder von Koblenz nach Köln über diese Rheinstrecke, die weiß, wie beeindruckend das aussieht. Ja. Wenn man mit dem Schiff drüber fährt, ist genauso beeindruckend. Also er hätte vielleicht irgendwann mal gesagt, dass er mal die Lorelei gesehen hat oder sowas. Ich meine, er war auch relativ jung damals, aber ja, also es ist auf jeden Fall unklar, ob diese Reise so stattgefunden hat, aber das ist jetzt auch nicht so meine Expertise. Okay, aber Tolkien war eventuell mal in Köln, hat vielleicht dort Kölner Dialekt gehört. Dann geht's weiter zu Schweizerdeutsch. Dann eine Sache, die ich irgendwie nicht richtig verstanden habe, da muss vielleicht Lukas nochmal was zu sagen. Tolkiens Reisebegleiter G.B. Smith, also weil ich weiß, war Tolkien nicht mit G.B. Smith in der Schweiz, aber keine Ahnung. Auch diese Anekdote über Schweizerdeutsch ist mir nicht bekannt, aber das muss ja nichts heißen. Das kann ja irgendwo trotzdem stehen. Also Tolkien war definitiv in der Schweiz, das ist gesichert. Da wird er definitiv Schweizerdeutsch gehört haben, darum kommt man nicht herum. Jetzt ist aber eine linguistische Frage, nämlich die Frage, wie Schweizerdeutsch von Sprachwissenschaftlern eingeordnet wird und ob es wie Kölner Berliner Deutsch eine regionale Varietät ist, die man etwa als Bärendeutsch oder Wallisdeutsch klassifizieren könnte. Also erstmal wäre meine Frage jetzt, was genau mit Kölner Berliner Deutsch gemeint ist. Also wenn wir von
das Gölsch, das Berlinerisch.
Ja, aber das ist eben so eine Sache, ne? Also es gibt ja einmal Kölsch, die Sprache Kölsch, die gerade akut im Aussterben begriffen ist, und es gibt Kölner Umgangssprache, also eine Varietät quasi des Standarddeutschen. In der Linguistik sagt man auch ein Regiolekt, die eigentlich Standarddeutsch ist, aber mit regionaler Einfärbung und mit so Typen Kölschen Einsprengseln. Also zum Beispiel ganz viele von moderner Karnevalsmusik, die in Anführungszeichen auf Kölsch ist eigentlich in Kölner Umgangssprache. Und um kam jetzt wieder auf richtigem Kölsch zu hören, muss man so irgendwie so in die 1920er gucken.
Also wenn man noch richtig Kölsch hören möchte, ist, glaube ich, Bab noch gut. Also die sprechen, soweit ich weiß, nämlich noch echtes Kölsch und nicht das Kölnsche, wie hast du genannt, Umland?
Umgangssprache.
Umgangssprache.
Genau, aber Berlinerdeutsch ist zum Beispiel eine regionale Umgangsvariante von Standarddeutsch. Der eigentliche Berliner Dialekt, was ein niederdeutscher Dialekt ist, ist, soweit ich weiß, Ende des 19. Jahrhunderts schon ausgestorben und wurde eben ersetzt durch diese regional eingefärbte Umgangssprache, die eigentlich kein klassischer Dialekt, sondern eben ein Regiolekt ist. Von daher ist hätte ich da schon mal eine Interpretationsschwierigkeit, was genau worauf die Frage abzielt. Und dann ist eben auch die Sache, dass, ich meine, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun, was Dialekte sind und was Sprachen sind, ist eigentlich keine linguistische Definition im Sinne von, dass es da irgendwelche linguistischen Kriterien gibt, also rein sprachliche Kriterien, auf denen man das irgendwie festmachen könnte, sondern das sind ganz häufig soziale Dinge. Also zum Beispiel die Tatsache, dass die deutschen Dialekte, was man so als deutsche Dialekte bezeichnet, zum Beispiel Kölsch oder Bayerisch oder Schwäbisch, dass man die als Dialekte bezeichnet, nicht als Sprachen, ist eine soziale Definition. Denn wenn man sich den Vergleich zum Beispiel mit, wie gut versteht eine Person, die in Hessen lebt, eine Person, die Niederländisch spricht, und wie gut spricht diese Person, eine Person aus Oberbayern, dann ist das nicht unbedingt ein großer Unterschied. Aber trotzdem würde man das die eine, also Hessisch und Bayerisch, als Dialekte bezeichnen, die anders sind von der Sprache Niederländisch. Das geht jetzt aber ein bisschen zu weit, aber zum Glück hat eine Person, die zufälligerweise ich bin, mal einen Blogpost darüber geschrieben, den wir uns gerne verlinken können.
Das ist doch gut. Für die, die es interessiert, können dann mich einfach da mal nachlesen.
Ja. Und dann die Frage, was könnte Tolkien über das Schweizerdeutsch gemeint haben? Ich weiß nicht genau, was die Frage gemeint ist. Heißt das, was Tolkien darüber gedacht hat? Keine Ahnung. Da müsstest du ihn wohl selber fragen. Aber ja. Also vielleicht, Lukas, könntest du noch mal ein bisschen meine Fragen beantworten, dann kann ich deine Fragen gerade gerne beantworten.
Machst du das nächste Feedback?
Es kommt von Franziska per E-Mail. Liebe Maria, lieber Tobias, zuerst möchte ich Feedback loswerden. Die letzten beiden Folgen haben mir ausgesprochen gut gefallen. Besonders hervorzuheben sind hier die Gastredner. Ein großes Dankeschön an Talanda und Ricardo, die einen interessanten Einblick in die antike und nordische Mythologie gegeben haben. Als jemand, die selbst die Literatur und Sprache des Mittelalters erforscht hat, kann ich nur sagen, sehr gut gelungen. Es hält sich hier auf einem Niveau, wo wirklich noch alle mitkommen können, was ich sehr schön finde. Das Limpe-Rezept klingt wirklich etwas weird, aber ich denke, wenn man das Rosenwasser weglässt, hat man schon gewonnen. Essbaren Goldstaub habe ich tatsächlich zu Hause, da steht einem Versuch nichts im Weg.
Ja, go for it.
Ja, wirklich. Und dann bitte Bilder schicken. Auch gerne Reaction-Videos oder so.
Ja, nur das Reaction-Video. Wer braucht Bilder? Ich will sehen, wie das Gesicht sich verzieht beim ersten Schluck.
Und dann gerne auch eine kleine Probe an Tobias.
Ah ja. Du möchtest nicht?
Meine Adresse steht nicht öffentlich im Internet.
Achso. Denn zwei Proben an mich, dann leite ich eine an Maria weiter.
Oh Gott, bei dem Moment, wenn die bei mir angekommen ist, ich weiß nicht, ob ich die da noch trinken sollte. Es geht aber noch weiter. Ich muss leider sagen, dass die Folgen mit einer Länge von fast 2 Stunden meine Konzentrationsfähigkeit wirklich überstrapazieren. Ich brauche irgendwie immer mehrere Wochen, um eine Folge zu Ende anzuhören, weil ich selten mal Zeit finde, um länger als 15 Minuten zuzuhören. Vielen Dank also für eure Kapitelmarker. Das hilft mir bei der Orientierung sehr. Ich glaube nicht, dass die Folge gekürzt werden müssten, aber manchmal braucht es vielleicht einfach 2 Folgen, um ein größeres Thema abzufrühstücken. Wie zum Beispiel die mythologischen Hintergründe.
Ja, das wäre tatsächlich eine Idee, die wir aufgreifen könnten, wenn wir nochmal Interviews haben, dass wir im Prinzip 2 Folgen veröffentlichen, so ein Anhang in bester Tolkien-Tradition zu einer Folge. Für die Leute, die halt sagen, mich interessiert's nicht, die können es dann einfach skippen oder die halt auch sagen, oh, 2 Stunden sind mir zu viel, hätte ich jetzt per se kein Problem mit.
Ja, gucken, ob wir nochmal einen ExpertIn bei uns haben. In der Stellung ist der Aufruf, wenn ihr euch für ExpertInnen haltet, für irgendein Thema, was irgendwie passt, also wirklich passt, nicht irgendwie so lose zusammenhängt mit einem der kommenden Kapitel, dann könnt ihr euch gerne melden und dann schauen wir mal, ob das irgendwie reinpasst in den Podcast.
Alle Kontaktmöglichkeiten natürlich wie immer in den Shownotes. So, und dann hat mich auch die Katrin eine E-Mail geschrieben und sie schrieb, hallo Maria, hallo Tobias. Ich hoffe, ich kann mich, wenn wir bei Teil 2 des Buchs der verschollenen Geschichten angekommen sind, noch an Warbler, aka Luciens Bruder, aka Zwitschervogel erinnern. Mein Gehirn nimmt scheinbar die Kommentare von Christopher nicht so gut auf. Ich bin immer sehr froh, wenn ihr die wichtigsten Punkte daraus nochmal erläutert. Dass ich Zwitschervögel hätte kennen müssen, hatte ich zum Beispiel komplett überlesen. Umso überraschter war ich im neuen Kapitel, Der Kommentar kam mir dieses Mal sehr brauchbar vor, da viele direkte Vergleiche angestellt werden. Ich habe mich bemüht, unabhängig davon zu sammeln. Es scheint nicht unbedingt alles richtig interpretiert zu sein, beziehungsweise anders, als Christopher es eingeordnet hat. Ich schiebe das einfach mal auf die Übersetzung. Die war dieses Mal sehr schwierig für mich. Die Tempuswechsel haben das Kapitel für mich sehr schwer lesbar gemacht. Irgendwie. Ich habe versucht, die Wechsel zu überlesen, bin aber immer wieder hängen geblieben. Witzig fand ich dafür die Aktion der Valar, als sie merken, dass die Elder erwachen. Sie räumen noch ganz schnell auf und richten alles her. In etwa so, wie man sich bei uns spontan Besuch ankündigt. Oder, also Ende, Punkt. Oder wie das bei uns früher war, wenn Aris und meine Mutter halt in den Niederlanden war, das ist von meinem Bruder und mir, und sie die deutsche Grenze überquert hat, hat sie immer kurz angerufen und gesagt, so, ich bin jetzt in Deutschland. Sodass Ari und ich wussten, okay, ab jetzt haben wir noch 2 Stunden, um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen, bevor die Mutter nach Hause kommt. Ist nicht ganz so spontan der Besuch, aber es reichte, dass die Spülmaschine fertig war, dass alles gesaugt war etc. pp. Und es aussah, als ob wir hier in einem sauberen Haushalt die ganze Zeit gelebt hätten.
Natürlich habt ihr das.
Natürlich, genau.
Ah ja, das fand ich auch sehr süß. Auch der Tempuswechsel, den hatte schon jemand im Discord angemerkt. Es war sogar die Katrin, glaube ich. Ich meine, es war die gleiche Katrin. Eigentlich noch im Thread zu der Folge davor, also zu Folge 39, Götterdämmerung. Und da wurde auch schon ein bisschen spekuliert darüber, wo das herkommen könnte. Ich weiß nicht. Also wir werden auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, wenn wir an die Stelle kommen, wo der erste Tempuswechsel kommt. Aber es ist schon irgendwie... Keine Ahnung, was Tolkien sich dabei gedacht hat und ob er sich dabei irgendwas gedacht hat.
Gut, wollen wir dann ins Kapitel starten, liebe Maria?
Auf jeden Fall. Wie immer meine Frage, Tobias, wie hat dir denn das Kapitel gefallen?
Ich finde keine diplomatische Antwort.
Bitte, was?
Ja, also es war halt einfach, du kennst ja wahrscheinlich Lord of the Rings Project sein Name, der mich gerade nicht einfällt. Da waren wir auf dem Ding, egal. Ich hatte so den Eindruck, ich müsste einen kompletten Stammbaum, weil da so viele unterschiedliche Namen und Co. und so viel und so. Und dann habe ich halt immer noch das Problem, dass mein Kopf sofort, wenn ich etwas lese, sofort anfängt, ja, Sachen zu verarbeiten. Moment mal, aber es war doch so und so. Ich habe also immer noch Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie viele Kapitel das jetzt ist, in meinem Kopf zu verankern, dass dies ein eigenständiges Werk ist, das natürlich Anlehnung an Silmaril oder das Silmarillion Anlehnung an dieses Werk hat. Aber dass hier halt einfach Sachen komplett unterschiedlich beschrieben werden und ich das halt höllisch aufpassen muss, das nicht als, dass das also unter Buch der verschollenen Geschichte in meinem Kopf abzuspeichern und nicht als Silmarillion, was kommt dabei raus, wenn man versucht, Silmaria und Silmarillion zusammenzusagen, also nicht wie im Silmarillion, damit ich nicht bei einer Diskussion oder bei einer Erklärung anfange, Sachen aus der verschollenen Geschichte zu sagen, die halt nur so in der verschollenen Geschichte standen. Also es gab hier ja schon etliche Änderungen gegenüber das Silmarillion, wo wir mit Sicherheit auch später drauf kommen. Und ich fand, es war teilweise wieder Name-Dropping und von der Geschichte her schlechter geschrieben. Also für mich einfach nur als 0815-Leser fand ich die Silmarillion-Part besser.
Wow. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass sehr viele Namen vorkommen. Vor allem sehr viele Namen, die ein bisschen so klingen wie andere Namen, aber dann andere Personen bezeichnen. Das ist auf jeden Fall verwirrend, da werden wir auch später noch mal intensiv drüber reden.
Ja, aber auch wie gesagt, so was mich so ein bisschen rausgekickt hat, war dann so, ne, wenn die Elben auftauchen und dann, also, was ich ganz cool fand, war die Geschichte, wie die Sterne entstanden sind. Mit dem fallen gelassenen Hammer, der dann auf Silber stieß, die dann funken. Also das fand ich so richtig schön und konnte mir es auch so richtig bildlich vorstellen. Davon gab es aber für mich einfach zu wenig. In diesem Kapitel. Und man muss natürlich immer noch überlegen, denn wie Christopher auch angemerkt hat, dass dieser Teil ja eigentlich noch zum letzten Kapitel gehört und sich gewahr werden, dass man ja nicht gerade irgendwo wo ist, sondern dass es ja im Prinzip eine Erzählung, eine Rückblende ist, die Eriol bekommt. Was mir noch einfiel, war die Geschichte, wie er die Inseln festgemacht hat, fand ich auch noch sehr witzig. Also und unterhaltsam. Witzig ist jetzt der falsche Begriff. Also natürlich auch so, clever. Wobei mir nicht ganz klar war, woher jetzt dieser immense Hass kam.
Ja. Soll ich dazu jetzt was sagen?
Nee, mach mal gleich. Du hast mich einfach nur gefragt. Also, ne, das ist so mein Input jetzt zu diesem Kapitel. Und wir gehen ja jetzt einfach der Reihe nach durch. Du hast das Kapitel ja auch wieder schön unterteilt.
Ich fand, es war vor allem extrem viel. Also, es passiert einfach unfassbar viel in diesem Kapitel.
Oh ja.
Im Silmarillion. Jetzt muss ich noch mal gucken. das müsste ja im Pet zur letzten Folge stehen, ist das ja irgendwie aufgeteilt über, also die Bestandteile der Geschichte sind aufgeteilt über, ich glaube, 3 verschiedene, wenn man Thingol, Melian dazu nimmt, sogar über 4 Kapitel. Hier ist das alles so in eingepackt, also wir sind irgendwie, die Elben erwachen und dann ziehen sie auch schon ein. Das ist irgendwie...
Ja. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass das zweigeteilt hat. Also wenn ich mir überlege, ich bin ja jemand, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann unglaublich langsam nur lesen. Außer ich höre es auf zweifacher Geschwindigkeit. Dann kann ich auch vernünftig in zweifacher Geschwindigkeit lesen. Aber alleine werden meine Augen immer viel zu langsam. Und ich bin ja jemand, ich hau mir den Text dann immer in ein Text-to-Voice rein. Und in diesem Fall waren das fast 60 Minuten, also eine Hörbuchfassung. Ja. Da einfach nochmal so von der Wucht dieses Kapitels. Das ja eigentlich noch, wie du ja gesagt hast, ja noch zum letzten dazu gehört, dass jetzt auch nicht das kürzeste war.
Es ist auf jeden Fall, es ist deutlich länger als andere Kapitel, die wir bisher hatten. Es ist sehr viel dichter. Es passiert, wie gesagt, unfassbar viel. Und was wir eben auch haben, ist, dass in jedem Kapitel die Handlung, die im Silmarillion zusammengefasst wird, immer viel detaillierter beschrieben wird. Also zum Beispiel vor allem bei den Elbenboten, also nicht bei den Booten, sondern bei den Botschaftern. Im Silmarillion erfahren wir irgendwie, es gibt diese 3, die werden irgendwie nach Valinor gebracht. Da sagen sie, ah ja, ist schön hier und gehen wir zurück. Und hier haben wir ja so ein Rat, wo dann irgendwie ausführlich philosophiert wird über, oder zumindest in Ansätzen philosophiert wird, irgendwie über die Existenz der Elben und wo die herkommen und so. Das ist dann alles später rausgefallen. Aber ja, es macht das irgendwie sehr anstrengend zu lesen. Also ich habe auch relativ lange gelesen an diesem Kapitel. Aber wir können ja mal einsteigen. Also wir haben jetzt quasi so einen kleinen Zwischenepisode, eben noch aus dem letzten Kapitel quasi. Also wir sind auf Tol Eressëa und Eriol spricht mit Meriel und sagt dann, beklagenswert war die Loskettung Melkus, dünkt mich, selbst wenn sie barmherzig und gerecht erscheint. Doch was bewog die Götter dazu? Und das nimmt dann Meriel eben als Anlass, ihm weiter zu erzählen, was jetzt passiert. Und was passiert jetzt? Die Elben kommen. Juhu!
Wolltest du mir ein Ei lassen?
Was ist das?
Wollte mal sein Ei lassen.
Ach so, nein. Podcast zu Ende. ja, also wir lassen die Elben rein. Sie haben sich schon selber reingelassen anscheinend. Wir sind am Ende des dritten Zeitalters von Melkus Gefangenschaft. Damit haben wir geendigt im letzten Kapitel, dass Melkus gefangen genommen
wird.
Korrekt. Und auf einmal fällt den Valern auf. Also die Valern, ne, die sitzen so schön da, denken an nichts Böses, lesen irgendwie die Zeitung, machen das Kreuzworträtsel. Und dann, zack, fällt Manwë auf, die Elben sind da.
Doch plötzlich sprach Manwë und sagte, schau, da ist ein Schimmer von Gold unter den Kiefern und die tiefste Dämmerung der Welt ist voll von Fußgetrappel. Die Elder sind gekommen, o Tiniquitil.
Ja, also eine ganz andere Einführung der Elben als im Silmarillion, wo sie ja quasi gefunden werden plötzlich. Und hier sieht man sie irgendwie, das machen die Valar jetzt, ja, sie rennen erstmal schreiend im Kreis und fuchteln mit den Armen oder so ähnlich, aber sie sind irgendwie ein bisschen überfordert davon, hat man so den Eindruck, oder was hast du so, wie hast du das so erlebt, Tobias?
Genau so.
Ja, also ist ja gerade schon angesprochen, als Audo es erfährt, ist er so überrascht, erfreut oder was auch immer, dass er seinen Hammer wegwirft und daraufhin Sterne erschafft. Und jetzt kommt der erste unerwartete Tempuswechsel zum Präsens. Ab jetzt geht's eine Zeit lang im Präsens weiter, während wir ja sonst Präteritum hatten, die was normalerweise so in Geschichten hat. Warum ist der Tempuswechsel da? Keine Ahnung. Talanda hat im Discord spekuliert, dass das vielleicht eine Anlehnung an die epische Dichtung sein könnte, wo es auch manchmal so als Stilmittel im Präsens geschrieben wird. Vielleicht soll es die Handlung irgendwie spannender machen. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr verwirrend. In dieser Minute kommt dann auch Orome angeprescht und verkündet nochmal alle Leute, damit es wirklich alle mitkriegen. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Ja, ich würde ganz gerne noch kurz was so zu diesem Präsens-Geschichte haben. Also ich hatte schon den Eindruck und so, dass man halt einfach mit der Form des Präsens tief in diese Geschichte eintauchen möchte, als ob sie das so erzählt, als ob das jetzt alles gerade in dem Moment stattfindet.
Also als Stilmittel, um es als tatsächliche Erzählung zu markieren.
Also so hatte ich es wahrgenommen. Also ich dachte, ne, wir wechseln hier und dann ist es so, und jetzt bin ich einfach, sind wir mittendrin in der Geschichte. Wie das ja auch in Serien schon mal gibt, dann erinnert man, dann erzählt irgendjemand etwas anderes, dann kommt man, sag ich mal, so dieses und dann siehst du halt, wie gespielt wird und dann ist ja auch alles in der derigen Präsensform erzählt und nicht irgendwie so da Na, How I Met Your Mother ist ja auch so im Prinzip eine dauerhaft rückgängig erzählte Geschichte, die aber trotzdem immer im Hier und Jetzt spielt.
Ja.
Aber.
Ja, es kann natürlich sein.
So hört denn, dass die Wälder der großen Lande selbst in Palisor in der Mitte, wo die Kiefernwälden unaufhörlich rauschen, voll sind von sonderbaren Lauten. Dort streifte ich umher und fürwahr, es war, als erwache zur rechten Zeit ein Volk unter den letzten Sternen. Unter den fernen Bäumen regte es sich. Plötzlich waren Worte zu hören und Füße gingen hin und her. Da fragte ich mich, welch ein Wink meiner Mutter Palurien wohl in aller Stille geschaffen haben mochte. Und ich ging zu ihr und fragte sie, und sie gab mir zur Antwort, dass es nicht mein Werk, sondern ein weit größerer hat es vollbracht. Iluvatar hat endlich seine Kinder erweckt. Reitet heim nach Valinor und sagt den Göttern, dass die Elder wahrhaftig gekommen sind.
Ja, das genau das tut er. Und dann kommt eine Stelle, die ich relativ süß finde, nämlich bis zu dieser Stunde hatten die Götter nicht gewusst, dass ihr Glück nicht vollkommen gewesen war oder dass sie nach Erfüllung gedürstet hatten. Nun aber wussten sie, dass die Welt ein öder verlassener Ort gewesen war, solange sie keine eigenen Kinder besaß. Und da muss ich ein bisschen dran denken, dass Tolkien das ja zu einer Zeit geschrieben hat, wo alle seine Kinder geboren wurden. Und ja. Vielleicht ist das ein kleiner persönliche Anmerkung.
Ganz ehrlich, ich höre das von immer mehr werdenden oder frisch gewordenen Eltern, dass sie gar nicht wussten, wie schön und herrlich das ist mit einem eigenen Kind. Und sie würden jetzt nicht sagen, dass die Welt vorher, wie schrieb Tolkien, ein verlassener Ort gewesen war und öde war. Aber sie sagten halt, dass gerade so dieses eigene Kinder ja dann doch noch mal etwas Eigenes ist. Was mich in dieser Situation nur stört, es sind ja nicht die Valar-Kinder, sondern wenn, sind es ja die Iluvatar-Kinder. So wie die Valar ja auch Iluvatars, ich nenne es einfach mal Kinder oder Schöpfung sind.
Aber die Kinder der Welt, also dann doch wieder, also quasi die, nicht die einen Kinder, sondern die Kinder, die man betreuen muss. An denen man ja auch viel Freude haben kann.
Ich finde, an denen hat man dann die meiste Freude, weil wenn sie nerven, kann man sie einfach wieder zurückgeben.
Ja, vielleicht ist auch das Teil des Glücks. Iluvatar, kannst du bitte deine Kinder wieder nehmen? Naja, so weit sind wir doch nicht. Die Valar tun nun das, was sie am allerliebsten machen, nämlich einen Rat abhalten. Und dazu wird sogar Melkor von Angaino, also dieser Kette, befreit.
Skandalös sowas.
Ja, aber er trägt weiter so seine Fußketten, zumindest die Spangen von den Ketten trägt er weiterhin. Und dann steht da so schön, übergroße Freude macht sogar die Götter blind, die in die Zukunft schauen können. Das habe ich ein bisschen daran erinnert, an unsere Diskussion über Manwë in der ersten Staffel.
He did nothing wrong.
Genau, er hat nämlich einfach nichts gemacht. Und darum hat er auch nichts falsch gemacht. Ja, hier kriegen wir wir kriegen ganz klar gesagt, die Götter sind blind, denn sie freuen sich so sehr über die Elben. Und Melkor tut jetzt auch im weiteren Verlauf nett und freundlich. Und die Valar beschließen dann, Boten der Elben, also Botschafter der Elben, nach Valinor zu holen. Genau das passiert. Nornore, der Herold der Valar, wird zu den Elben geschickt und er findet die Elben an einem Ort, den wir bereits kennen, der aber etwas anders geschrieben wird, nämlich Koivinenni. Im Silmarillion heißt der Ort ja Koivienen. Und möchtest du vorlesen, was er dort vorfindet, Tobias?
Ich fürchte mal, er findet dort Elben vor.
Auf jeden
Fall steht geschrieben, alle Abhänge des Tales, die baumlosen Ufer des Teiches, sogar die zerklüfteten Ränder der jenseitigen Berge sind nun von einer großen Menge Volks besetzt, das verwundert die Sterne anstarrt, während einige bereits mit wunderschönen Stimmen zu singen angefangen haben. Das ist auch einfach ein Satz und ein Sprachduktus.
Ja, da hat der Übersetzer versucht, das Original ein bisschen nachzuahmen, indem er sehr einfache Dinge sehr kompliziert ausgedrückt hat.
Ja.
Aber dieses Zitat hat bei mir so großes Kopfkino ausgelöst. Also ich stelle mir einfach vor, er hat halt dieses Tal, ne? Und da sitzen einerseits Leute, die irgendwie so völlig verwirrt in der Gegend rumstarren. So, und andere Leute, die einfach singen. Und es ist irgendwie, ich denke, es ist nicht ganz das angekommen bei mir, was das transportieren soll. So an Vorstellung, aber es klingt relativ lustig, finde ich. Und Nornore spricht jetzt zu ihnen, in welcher Sprache ist nicht spezifiziert, also sie können sich irgendwie unterhalten. Natürlich, die Mutter aller Sprachen. Wie mein Vater jetzt sagen würde, gebürtiger Kölner. Und drei von den Elben trauen sich auch tatsächlich mitzukommen. Und das sind jetzt Leute, deren Namen sehr ähnlich klingen zu Leuten, die wir schon kennen, aber die irgendwie doch irgendwie anders sind. Also wir haben einmal Isil Inwë, Das ist der König der Teleri und damit ein Vorfahr von Meril und ist der größte von allen Elben. Dann haben wir Finwë Nolome, das ist der König der Noldoli. Und wir haben Tinwë Linto oder Linwë Tinto, der Vater von Tinuviel. In welchem Zusammenhang oder in welchem Bezug diese drei Elben zu den drei Elben im Silmarillion stehen und was mit ihren Namen auf sich hat, darüber reden wir gleich. Aber ich möchte an dieser Stelle schon mal anmerken, dass Tinwë Linto ursprünglich mal Linwë Tinto hieß. Und dann hat Tolkien die beiden ersten Buchstaben der Namen ausgetauscht, was ich ziemlich lustig finde, aber auch echt verwirrend, weil ich mir nie merken kann, was das der spätere Name war. Also Tinwë Linto oder Linwë Tinto ist auf jeden Fall der Vater von Tinuviel, also von Lúthien. Und die Elben werden jetzt irgendwie nach Valinor gebracht und stehen vor den Valern und sind ganz verzückt und beängstigt von dem vielen Licht dort. Also das ist irgendwie eine Szene, die irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch auf mich gewirkt hat. Und Manwë fragt sie, woher sie kommen, aber die Elben können darauf nicht antworten. Und was passiert jetzt, Tobias?
Da erkannte Manwë, dass Ilúvatar in den Herzen der Eldar jegliches Wissen um die Art ihres Kommens ausgelöscht hatte und dass die Götter dies nicht entdecken sollten, und tiefes Erstaunen erfüllte ihn.
Ja, also wie gesagt, ein kleiner Einschub, in dem es quasi über die Herkunft der Elben geht, die im Silmarillion dann später rausgefallen ist. Yavanna, auch genannt Palurien, und Tuivanna schlagen jetzt vor, die Elben nach Valinor einzuladen, um sie vor den Gefahren der Welt zu schützen. Und die meisten Götter sind dafür, nur Maka und Merste sind natürlich dagegen, das entspricht ihrem Charakter. Und ich find's auch irgendwie wieder relativ witzig, was dann da steht, nämlich Mandos und Fuji hatten weder für die Elder warme Gefühle noch für andere Wesen sonst. Die sind einfach, die fühlen einfach nichts mehr, die sind schon ganz Tot. Woanders. Ja, vermutlich. Ja, auch das wieder irgendwie, ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen sehr lustigen Abend dann hatte, als ich das gelesen habe, aber auch das fand ich irgendwie wieder unfreiwillig komisch. Verschiebst du gerade Sachen im Pad?
Ich habe das Bild reingepackt, wie wir uns das vorstellen können.
Wo ist das Bild?
Mit allen Abhängen des Tals.
Aber wo sind da die, ist das eine Arena?
Das sind Berge, keine Ahnung.
Das ist ein Festivalzelt.
Mehrere, ja. Aber ich dachte, das ist doch eine ideale Beschreibung, um das mal durch eine saubere KI zu jagen. Und das ist das, was Photoshop mir daraus produziert hat.
Mir fehlen ein bisschen die staunenden Leute, also die verwirrt staunenden Leute, aber ansonsten.
Ja, packen wir euch irgendwie die Shownotes oder hauen es auf Blue Sky raus.
Auch eine Repräsentation der nächsten Tolkien-Tage habe ich gehört.
Ja, Tolkien-Tage 30.
Wenn endlich Black Guardian kommt. Okay, zurück zum Thema. Melkor ist angeblich dafür, erzählt aber später was anderes. Jetzt kommt eine Stelle, wo ich mir denke, ist das ein Übersetzungsfehler? Tobias, möchtest du einmal vorlesen, was im deutschen Text steht?
Ja, deshalb war es die einhellige Meinung des Rates, obgleich Osse dagegen sprach, die Elder dazu aufzufordern.
Und einhellige Meinung, was bedeutet das für dich?
Einstimmig.
Genau. Und das steht im Original einfach nicht. Und wir haben ja vorher gehört, dass das nicht einstimmig war, weil Maka und Merse und Bandos und Fui sind dagegen, / haben keine Meinung. Und im Original steht da, albeit also spake cautiously against it, it was the voice of the council that the elder should be bidden. Also es war die Stimme des Rates und nicht die einhellige Meinung. Also wieder so ein kleiner Übersetzungsfehler,
ja,
der eigentlich eine doch recht große Änderung der Bedeutung auslöst.
Ja, wobei, wenn man sagt, es war die Stimme des Kondils, dass die, und man sich überlegt, dass die einhellige Meinung ja auch als Auffassung bezeichnen kann, dass im Prinzip es keine große Widerspruch oder gar große Abweichungen gab, also dass der gemeinschaftliche Konsens war. Ich gehe so weit, dass ich sage, es ist eine unglückliche Übersetzung.
Also ich würde sagen, das Original meint eigentlich, dass man sich am Ende dazu entschieden hat, das jetzt so zu machen. Das heißt aber nicht, dass alle dafür waren. So, man hat halt irgendwie gesagt, wir machen eine einfache Mehrheit und dann passt das schon.
Ja.
Genau, also die, auf jeden Fall in beiden Versionen, die Elder werden dazu aufgefordert, nach Valinor zu kommen. Und jetzt darfst du vorlesen, Tobias.
Danke. Vielleicht wäre die Welt jetzt tatsächlich ein schönerer Ort. Die Elder wären ein glücklicheres Volk, wenn die Götter anders entschieden hätten. Doch niemals hätten sie solchen Raum, solches Wissen und solche Schönheit erlangen wie einst und noch weniger hätte Melkors Plan ihnen Nutzen gebracht.
Hier haben wir endlich mal wieder ein bisschen Foreshadowing. Das hat mir ein bisschen gefehlt bisher ja. im Buch der verschollenen Geschichte. Da musste Tolkien noch zu seiner ganzen Größe heranwachsen. Seine ganze Größe des Foreshadowing-Banners, das er im Silmarillion die ganze Zeit schwenkt. Und die drei Boten nehmen das Angebot dankend an. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie sehr viele Elben nach Valinor bringen. Die Person, die das Ganze organisieren soll, ist Urmel. Und der macht sich jetzt eben auf zu den Elben. Die andere Person ist Ulmo. Und der kommt mit einer Insel. Und das ist die Insel, die Osse einst benutzt hat, um die Valar zu retten, als die beiden Leuchten eingestürzt sind. Ihr könnt euch vielleicht doch erinnern, ne? Also wir haben diese beiden Leuchten, deren Säulen perfiderweise aus Eis sind, weil man Melko mit ihrer Herstellung betraut hat. Und dann ist der Meeresspiegel so stark gestiegen und die Valar waren kurz vorm Ertrinken und dann musste Ossen sie retten. Er hat es mit dieser Insel gemacht. Und diese Insel ist anscheinend noch da und Ulmo benutzt sie jetzt, um zu den Elben zu bringen. Und das tut er, indem er Fische davor spannt und sie...
Und einen Wal.
Ein Wal ist auch ein Fisch.
Ja, wobei ein
Wal... Ein Walfisch.
Aber ist ein Wal nicht eher ein Säugetier im Gegensatz zu...
Ja, natürlich.
Okay.
Also er spannte einen Fische und einen Wal davor und zieht die Insel mit den Fischen und dem Wal
ja.
bis an die Küste der großen Lande. Dank den Fischen und dem Wal.
Wobei ich mich ja immer noch frage, wenn man sich das ja überlegt, haben die dann irgendwie auf der linken Seite die Handbremse angezogen, damit die so ransmusen kann, also dass das Heck ausbricht und die Insel dann rangeht, weil die können ja jetzt nicht durch die Insel schwimmen, also durch das Festland, dass die Insel dann da andockt. Oder sind die da seitlich rangefahren und haben versucht, in drei Zügen zu wenden nachher? Also das war mir jetzt irgendwie ein bisschen, weißt du, er gibt so viel Energie drauf, alles korrekt zu beschreiben. Und da dachte ich mir so, ja, okay, wie soll das bitte funktionieren?
Man merkt, dass Tolkien nicht so ein guter Autofahrer war, glaube ich. Hat sich nicht so viel Gedanken über das Parken gemacht.
Oder sind die nur ein Stück geschwommen, ein bisschen kurz davor waren, dann sind alle Fische und der Wal hinter die Insel gefahren und haben sie dann einfach nur nach vorne geschoben.
Tja.
Ja, Fragen über Fragen. Auf die ich hier Antworten erhofft habe.
Vielleicht hatten sie auch noch eine kleinere Insel, die quasi als Zwischenstation zwischen dem großen Landen und der größeren Insel fungiert hat.
Wir werden albern.
Nein! Der Podcast war noch niemals albern. Das verbitte ich mir jetzt aber. Wir werden es nie erfahren. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass ein Wal beteiligt war. Der Wal kommt übrigens auch im Silmarillion vor, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob wir ihm damals so eine große Bühne gebracht angeboten haben, aber jetzt hat er sie auf jeden Fall bekommen. Und wie auch immer sie eingepackt haben, in dem Moment, in dem sie eingepackt haben, kommen schon die ersten Teleri mit Inwe an der Spitze, an der Küste an.
Wahrlich lang, nachdem der Jubel über Valinor die Erinnerung getrübt hatte, sangen die Elben noch immer traurige Lieder und erzählten Geschichten von jenen Marsch und den vielen ihres Volkes, die, wie sie noch immer glauben, in jenen alten Wäldern verschollen sind und auf immer kummervoll dort umherwandern.
Ja, also Oromir scheint nicht so der ganze beste Reiseführer gewesen zu sein, das haben wir im Silmarillion ja auch schon gesehen. Aber es sind auf jeden Fall genug Leute angekommen und ja, der Rest wandert irgendwie traurig alleine umher. Und überredet die Teleri jetzt nicht auf die anderen Elbenvölker zu warten, sondern er zieht sie direkt auf der Insel nach Valinor. Und die Teleri sind darüber sehr betrübt, aber ihre Betrübnis ist nichts gegen den Zorn, den Osse jetzt spürt, denn er fühlt sich betrogen, dass man einfach seine Insel benutzt hat, ohne ihn um Hilfe zu beten. Und dort ist ja eben schon gefragt, Tobias, warum wird er so wütend und reagiert so ein bisschen über? Ja. Ich denke, es ist einfach sein Charakter, das ist einfach seine Charakterzeichnung.
Genau, das meinte ich. Also natürlich weiß ich, warum Osse da sich hintergangen oder in diesem Fall ja sogar betrogen gefühlt hat, weil ihm auch niemand um Hilfe gebeten hatte. Aber ich meinte halt so für die Valar unter sich war dieser Bruch einfach, also wenn ich mir jetzt einfach überlege, so was Melkor getan hat und welche Strafe er dafür bekommen hat und wie angesickt er bei solchen Kleinigkeiten, also da fehlte für mich irgendwie so, also es war zu extrem gefühlt, also da seine Reaktion, und das habe ich nicht verstanden, woher auf einmal so dieser, also weißt du, er hat ja irgendwie den anderen nicht zum Essen einladen können oder weiß der Henker was, aber irgendwie gleich eine unbeteiligte dritte Partei in Sippenhaft zu nehmen. Nur weil man nicht gefragt hat, kannst du, also wie gesagt, ich sagte so, dass...
Ich denke, es liegt wirklich daran, dass in Buch der verschollenen Geschichten die Lager noch nicht ganz so klar gezeichnet sind wie im Silmarillion. Also im Silmarillion ist ja so, wir haben die Valar und wir haben Melkor. Melkor ist böse, die Valar sind gut. Und im Buch der verschollenen Geschichte haben wir noch viel mehr Varianz innerhalb der Valar auch. Also wir haben zum Beispiel eben so Leute wie Maka Merse, die irgendwie immer ein bisschen anti sind. Und wir haben Osse als einen, nicht so als Antagonisten, aber schon ein bisschen. Also er ist schon eine Person, die einfach Chaos reinbringt. Und das sind alles Sachen, die später eben sich reduzieren auf Melkor und jetzt noch auf die Allvala verteilt sind. Das macht die Sache natürlich irgendwie ein bisschen lebhafter, wenn man mehrere Antagonisten hat als nur einen. Vielleicht.
Ich stelle dann einfach nur beim Lesen, dass ich so, wow, okay, das ist jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen oder aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Wir müssen daran denken, es ist ein Frühwerk.
Ja, natürlich.
Tolkien schießt ab und zu vielleicht mal, vielleicht in diesem Kapitel besonders häufig, ein bisschen übers Ziel hinaus.
Nur weil es ein Frühwerk ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass ich mit allem einverstanden sein muss.
Nee, musst du auch nicht, aber das ist halt der Grund, würde ich sagen. Also, wie gesagt, Tolkien war kein, ist nicht als Genie auf die Welt gekommen und hat dann, konnte schon als Dreijähriger den Herrn der Ringe schreiben, sondern auch er hat eine Entwicklung durchgemacht.
Ja.
Und hier sind wir am Anfang dieser Entwicklung. Okay, wo waren wir? So, also, Osse ist unglücklich. Und als Olme jetzt zurückkommt, die Noldoli schon an der Küste stehen und glauben, man hätte sie verlassen, zieht Olme sie ganz schnell nach Valinor. Die Solosimpi, also das dritte Volk, hat sich aber auf dem Weg irgendwie verirrt und Orom muss sie erstmal suchen gehen. Und außerdem geht ihr auch ihr Anführer, Tinwe Linto oder Linwe Tinto, verloren, der auf eine Fee namens Wendelin trifft. Und darüber hatten wir schon in der letzten Folge gesprochen. Wir haben hier dieses erste Auftreten eben von Thingol und Melian. Auf jeden Fall, Tinwe Linto oder Linwe Tinto geht verloren und die Solosimpi müssen erstmal einen Nachfolger wählen und der trägt jetzt den Namen Elu, was ein bisschen verwirrend ist, denn Tinwe Lintos oder Linwe Tintos Name im Silmarillion ist ja Elwe. Das ist aber nicht der gleiche wie Elu. Elu ist der, der später Olwe heißt. Ja, es ist ganz einfach.
Natürlich. Da musst du es einfach nur an jeder Stelle reinschreiben.
Ja, man müsste eigentlich immer haben, bei dir einen Namen der Welt, müsste man ein Sternchen haben. Steht übrigens, das ist der gleiche Name wie der. Es ist aber der literarische Vorgängercharakter von diesem Charakter. Das würde es sehr viel einfacher machen. Aber sowas Ähnliches kriegen wir in den Anmerkungen tatsächlich zu dieser Geschichte von Christopher. So, was treibt jetzt aber Osse? Orome kann tatsächlich den Großteil der Solosimpi an die Küste bringen. Und dort müssen sie erstmal auf Olme warten, denn Osse stört die Überfahrt mit Stürmen und Schatten. Was ich irgendwie sehr ansprechend finde.
Ich dachte eher so mit Stürmen, also ich hätte jetzt nicht mit Stürmen und Schatten, sondern irgendwie so Sturm und Blitz, also so Unwetter, Hurricane, keine Ahnung, aber Schatten.
Tja, was ich weiß auch nicht so genau, was das bedeutet, aber ich hoffe, dem Wal geht's gut. Als Olme schließlich da ist, und die Insel knapp die Hälfte der Strücke zurückgelegt hat, also zurück nach Valinor, lauern Osse und Onen der Insel auf. Und was tun sie dann, Tobias?
Da packt Osse die Insel mit seiner Hand und die gewaltige Kraft Uins kann sie kaum vorwärts ziehen. Denn im Schwimmen kommt keiner der Valar, nicht einmal Ulmo, Osse gleich. Und niemand kann im Wasser solch kraftvolle Taten vollbringen.
Uin ist der Wal, den wir gerade immer wieder erwähnen. Anscheinend ist Uin nicht so stark wie Osse. Und bevor Ulmo etwas tun kann, haben Osse und Onen die Insel am Meeresboden verankert. Und so entsteht Tol Eressia, die einsame Insel, wo auch die Rahmenhandlung spielt.
Ja, ganz kurz dazu fand ich noch, weil ich dachte selbst vorausgesucht, ich fand es aber auch faszinierend, dass es möglich ist, dass die Valar ihre Kraft auf andere Wesen übertragen können.
Können sie?
Stand da irgendwo in dem Text. Und gab seine Kraft halt im Prinzip dem, der Mitte halt eben so schnell und kräftig und überhaupt die Insel ziehen kann. Da war das ja nicht einfach so stark, eine Insel zu ziehen, sondern brauchte da noch die Power der Valar.
Meinst du, und in ihrer Mitte war Uin der stärkste und älteste der Walfische und diese Fische bat er, ihre Kräfte zu vereinigen?
Ich habe das Buch jetzt leider geschlossen, aufgrund von Platzmangel. Ich werde jetzt die Stelle aber auch so oder so nicht so schnell finden.
Doch, ich hab's gefunden. Rasch folgte er, das ist Osse, Ulmo in dessen Kielwasser und blieb dennoch weit zurück, denn Ulmo hatte Uin und den Walen die Kraft der Waler verliehen.
Genau. Danke.
Ja. So ein Walwaler finde ich auch gut. Ja, ist mir nicht aufgefallen, aber ja,
stimmt. Macht ja nicht. Also ich fand es halt einfach interessant, dass das jetzt irgendwie so Superkraft gebe ich weiter. Es ist nämlich auch die Frage, hat der Walada jetzt trotzdem noch seine Kraft oder ist er jetzt gerade kraftlos?
Das kommt darauf an, ob er ein Kraftwerk hat oder nicht.
Ja, das war wie gesagt.
Ich denke, er hat noch welche.
Ja, weil auch, wie gesagt, auch das fand ich so beim Lesen, also gut, er überträgt jetzt seine Kraft. Heißt das jetzt, er kann die Kraft, also für mich stellen sich da sofort so 1000 Anschlussfragen. Kann er das bei jedem machen? Kann er das mit mehreren Personen machen? Hätten sie damit nicht eigentlich eine riesen Armee aufstellen können, indem alle Waler an tausende andere Elben oder Co. ihre Macht übertragen?
Das letzte ist eine gute Frage, aber er überträgt ja nicht seine Macht, sondern er überträgt die Kraft der Waler. Das heißt, er gibt denen die gleiche Kraft wie die Waler. Das heißt nicht, dass er seine persönliche Kraft aus sich rausnimmt und woanders reintut, sondern dass er irgendwie der Lage ist, Kräfte zu verteilen, die seinen ebenbürtig sind.
Und dann auch da wieder die Frage, ist das begrenzt? Hat das irgendwelche Einschnitte? Also ich meine, das ist so etwas, wo einfach mein Kopf bei solchen Sachen sofort so, okay, was könnten wir denn daraus machen? Hätten wir nämlich eine Superarmee? Geht das irgendwie nur eine bestimmte Zeit? Musst du das alle halbe Stunde erneuern, oder? Also, ich weiß, das ist, wie du ja gesagt, oder du hast ja vorgelesen, das ist ja fast so ein Nebensatz. Aber der hat sich trotzdem bei mir so festgebrannt mit so vielen anderen Ideen. Darum wollte ich es einfach mal kurz eben, weil es ja Teil dieses Kapitels ist, ansprechen.
Könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr denkt? Ob es da irgendwelche Beschränkungen gibt, denn wenn nicht, ist das tatsächlich eine ziemlich gute Sache, das zu können. Aber ich nehme an, das ist wieder keine Sache, die man zu ernst nehmen muss. Also keine Sache, die Konsequenzen haben wird für spätere Handlungen.
Und vor allem, wie scheiße muss sich denn der Wal fühlen? Dann will er sagen, komm, ich habe beim letzten Mal ja. Also weiß der Wal, dass er diese Macht bekommen hat? Oder geht er jetzt zum nächsten Insel und möchte sie ziehen und stellt er fest, scheiße, es geht nicht mehr?
Das sind alles gute Fragen, aber solange wir den Wal nicht befragen können, wird es schwierig, darauf zu antworten.
Kannst du nicht walen?
Nein.
Gut, lass mal weitermachen.
Wir atmen etwas aus, kann das sein?
Geringfügig.
Ich glaube, wir müssen den Untertitel noch weiter erweitern. Aber naja, wo waren wir? Genau, also Hol-Eressia entsteht, indem Osse und Onen die Insel am Meeresboden verankern.
Und weil nun dieser Insel ihre Heimatstadt der Glanz der ruhmreichen Bäume von Valinor zweimal zuteil geworden war, so war sie bereits schöner und fruchtbarer und reicher an bezaubernden Pflanzen und Gräsern als die anderen Orte der übrigen Welt, denen das Licht nicht zuteil geworden war.
Denn wir müssen uns denken, das haben wir in Silmarillion ja auch, es herrscht Dunkelheit, wir haben noch keine Sonne. Und nachdem die beiden Leuchten umgefallen sind, haben wir das Licht der Bäume, aber das ist eben beschränkt auf Valinor. Das heißt, der Rest der Welt ist in der Dunkelheit. Diese Insel ist aber zweimal nach Valinor gefahren, dann ist sie quasi so zur Hälfte beschienen worden vom Licht. Und darum gibt es dort eben eine reichere Flora und Fauna als sonst auf der Welt. Und Ulmo besucht die Solosimpi jetzt und lehrt sie viel über das Meer. Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, an dem wir über den Untertitel sprechen, wenn ich mir so viel Gedanken gemacht habe. Denn die Solosimpi werden im englischen Original auch bezeichnet als entweder Pipers of the Shore, also Flöte der Küste, oder als Shoreland Pipers, also Küstenflöter. Und ich frage mich wirklich, warum man diese Übersetzung nicht ins Deutsche übernommen hat. Denn Küstenflöter ist schon ein extrem guter Name. Und ich stelle mir also einen kleinen Vogel vor, der an der Küste wohnt und sehr schön singt.
Oder auf eine Flöte spielt.
Aber wo hält er die dann in seinen? Dann müsste er fliegen und dabei spielen, weil sonst.
Aber ich meinte einen Elb, der einfach flöten an der Küste sitzt, die Beine im Wasser baumeln lässt und eine Flöte spielt.
Ach so, also für mich ist Küstenflöte auf jeden Fall ein Vogel, das tut mir leid.
Okay.
Also auf Deutsch wird das immer übersetzt als Pfeifer von der Küste, was nicht ganz so lustig klingt. Aber auch irgendwie, nicht so ganz den Klang hat vom Original. Und diese Küstenflöter wohnen jetzt eben auf Tol-Eressia. Und man besucht sie eben öfter und auch Osse befindet nach und nach Gefallen an ihnen. Und die Valar verhindern auch, dass Ulmo Ossa angreift und dieser Konflikt irgendwie ausweitet, sondern es herrscht irgendwie erstmal wieder Frieden. Und Ossa lockt nun eine Schar Vögel an und macht sie zu Seevögeln, also Möwen und so weiter. Jetzt zeigt sich, dass auch ich absolut keine Ahnung von Vögeln habe, denn die anderen Vögel waren mir wenig geläufig. Und die Solo Simpi fangen jetzt an, Flöße zu bauen, die von Schwänen und Möwen gezogen werden. Ulm und Aule kommen jetzt zusammen nach Toleressia und bauen dort die ersten Schiffe, die ebenfalls von Vögeln gezogen werden. Und möchtest du vorlesen, Tobias?
Ossa aber, der mit ansehen muss, wie die Vögel ihm zum Unglück geworden sind, ist sehr niedergeschlagen. Doch wegen der Anwesenheit der drei Götter und aus echter Liebe zu den Solo Simpi, die inzwischen sehr groß geworden ist, belästigte er ihre weiße Flotte nicht. Und so kamen sie gezogen über die grauen Weiten des Ozeans, durch die Nebel der Schattenmeere, bis zu den ersten dunklen Wassern der Bucht von Arverlingen.
Ja, also, die Solo Simpi geben ihre Isolation auf, denn sie haben Schiffe bekommen, und jetzt fahren sie nach Richtung Valinor, da wo die anderen Elben sind. Und jetzt machen wir einen kleinen Einschub, was bisher geschah, denn die Elben auf Valinor sind natürlich auch nicht untätig geblieben, sondern sie haben sich eine eigene kleine Stadt gebaut. Und sie haben sich auch mit den Valar angefreundet und werden jetzt von ihnen unterrichtet. Und Manwë mag dabei besonders die Teleri und Aulo mag besonders die Noldoli. Und auf einem Hügel errichten die Elben ihre Stadt und die heißt Kor, mit diesem lustigen Dach auf dem O. Genau. Als die Flotte der Solo Simpi jetzt nach Valinor kommt, freuen sich alle sehr und die Solo Simpi bauen sich auch Behausungen am Ufer. Und die Elben erlernen allerlei Dinge von den Valar und erreichen damit ihren kulturellen Höchststand.
Von Aule hatten die Noldoli ihr einen Reichtum an Metallen, Steinen und Marmor und mit der Erlaubnis der Valar wurde ihnen ein großer Vorrat des Strahlenglanzes von Kulin und Telempi überlassen. Von Vada erhielten sie Sternlicht und Manwë gab ihnen Streifen des blauesten Ilver. Sie hatten Wasser aus den klarsten Teichen in jenem Bachlauf von Kor. Tautropfen sammelten sie in den Wäldern Oromes und Blütenblättern aller Tönungen und Düfte in Yavannas Gärten. Und sie erhaschten zwischen den Blättern die Strahlen Laurelins und Silipions. Von den Solo Simpi erhielten sie viele Muscheln, weiß und rosa, und reinste Gischt und zum Schluss einige wenige Perlen. Diese Perlen nahm sie zum Vorbild, und die Kunde Aules und der Zauber der Valar waren ihre Werkzeuge, und die allerschönsten Dinge aus dem Schoß der Erde waren der Stoff für ihre Kunst. Und daraus ersannen und gestalteten die Noldoli unter großen Mühen die ersten Edelsteine.
Ja, das ist eine ganz nette Stelle, wo auch wieder etwas ausgeschmückt wird, was im Silmarillion nur so ganz kurz erwähnt wird. Im Silmarillion wird erwähnt, dass Noldor Edelsteine finden. Und hier bekommen wir beschrieben, wie sie erschaffen werden. Und natürlich wünsche ich mir jetzt wieder eine Auswertung von Tolkien erklärt, ob das Sinn macht, aus diesen Dingen Edelsteine zu machen. Ich fürchte, nein. Falls ihr euch gefragt habt, was Kululin und Telimpe nochmal sind, das sind diese beiden Kübel, in denen der
Saft.
Ja, genau. Energie. Das Licht, das flüssige Licht irgendwie gesammelt wird von den beiden Bäumen. Und das zusammen mit ganz vielen anderen Sachen führt eben dazu, dass man Edelsteine erschaffen kann. Und an dieser Stelle tritt eine Person auf den Plan, auf die wir schon lange gewartet haben.
Und er hat nichts falsch gemacht, würde Lukas jetzt behaupten.
Er hat noch nie etwas falsch gemacht. Gar nichts hat er falsch gemacht. Es ist unser allseits geliebter Fëanor.
Way!
Yay! Und möchtest du vorlesen, was Fëanor macht?
Nein, das überlasse ich dir.
Da machte sich Fëanor auf, begab sich zu den Solo Simpi, erbat sich eine große Perle und bekam außerdem einen Krug voll des strahlendsten Phosphorlichtes. Und er nahm alle anderen Gemmen, verstärkte ihren Glanz durch das Licht weißer Lampen und silberner Kerzen und er nahm den Schimmer von Perlen und die blassen, abgetönten Farben der Opale, tauchte sie in den glühenden, strahlenden Glanz des Taus von Silpian und nur einen einzigen winzigen Tropfen des Lichts von Laurelin ließ er hineinfallen. Und all dieses magische Licht fing er in einem so vollkommenen, gläsernen Körper ein und mit der kunstsinnigen Geschicklichkeit seiner Hände schuf er nur einen Edelstein und dieser leuchtete in der tiefsten Dunkelheit aus sich selbst. Und er schuf ihn ins Dunkel und er stellte ihn ins Dunkel und saß sehr lange Zeit davor und bestaunte seine Schönheit. Darauf schuf er weitere, bevor ihm der Stoff ausging, und diese Edelsteine nannte er Silmarilli. Ach, ist das schön.
Ja, darauf habe ich gewartet. Also, habe ich mir, als ich das gelesen hatte, dachte, oh, ich kann den Button wieder drücken. Ich muss ihn erstmal entstauben, den Button.
Ja, es wundert mich, dass du den direkt gefunden hast.
Ich habe mich ja vorbereitet, weil man glaubt es kaum, aber ich bereite mich im Regelfall vor.
Nein.
Doch.
Oh, okay, also diese Silmarilli. wird ja im Silmarillion überhaupt nicht gesagt, wie sie erschaffen werden, außer dass Fëanor sie macht. Aber hier bekommen wir auch eine wunderschöne Beschreibung davon, woraus sie eigentlich bestehen und warum sie so schön leuchten, weil da nämlich das Licht der Bäume drin sitzt. Das erfahren wir auch im Silmarillion, aber wir wissen nicht, wie es da reingekommen ist. Und jetzt wissen wir es.
Und das fand ich sehr schön. Also das war wieder so einer der Passagen, wo ich dachte, ah cool, hier aber ein bisschen mehr Infos hätte ich mir dann auch im Silmarillion eigentlich gewünscht, hätte auch ruhig kopieren können. Aber wie gesagt, das dachte ich so, ich hätte einfach wieder weiter gedacht, was er dann im Silmarillion einfach massiv gekürzt hat, warum auch immer.
Ja, also gekürzt hat das vermutlich einfach, weil das in dieser kürzere Stil ist von diesen Übersichtstexten, die er immer wieder geschrieben hat. Aber was natürlich diese Passage jetzt wieder ändert, ist, dass das so diesen ein bisschen diesen magischen Flair von den Silmarill vielleicht ein bisschen abtönt. Wir bekommen jetzt quasi eine Insicht darin, wie sie entstanden sind. Und wir wissen ja, wenn man etwas zerschlägt, um zu sehen, wie es gemacht wird, dann ist man laut Tolkien, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch, ein Narr, glaube ich, wird das übersetzt. Aber wir haben endlich Silmarilli. Die Noldoli geben ihre Edelsteine aber erstmal freimütig an die Wale und auch an die anderen Elben weiter. Und Kor strahlt bald nur noch so von ihrem Licht. Nur Melkor bekommt keine.
Oh, der Arme.
Ja, und möchtest du noch vorlesen, Tobias?
Er gierte außerordentlich nach ihnen, doch sagte nichts und tat so, als hielt er sie für weniger wertvoll als die Metalle.
Oh.
Ja, da kriegt man ja fast Mitleid mit Melkor.
Oh, der Arme. Auch keine schönen Edelsteine. Aber ich will auch gar keine Edelsteine.
Aber ist es nicht so, dass es im Silmarillion nicht die Küsten mit den Gemmen im Prinzip geflutet sind?
Bestimmt.
In Valinor, ich meine mich zu erinnern, weil ich weiß doch, dass ich mich so über den Begriff der Gemme ja lustig gemacht, also dass er hängen geblieben ist, weil das halt ein Begriff war, den ich bis dato beim Sprachgebrauch eigentlich so nie vorkam. Und dass da halt die ganzen Gemmen am Ufer lagen und sie eigentlich gesammelt werden konnten. Das wäre dann, also dachte ich, du hättest das vielleicht gerade zufällig im Kopf.
Lass mich gerade mal schauen. Ich finde es jetzt gerade nicht. Also es wird gesagt, dass die eben herausfinden, wenn man die selber erschafft und dass Fëanor dann die Silmarillion erschafft. Aber ich finde, es kann aber sein. Also es würde durchaus Sinn machen. Aber
es ist ja auch für die Geschichte ja komplett irrelevant. Vielmehr halt einfach nur, das Kapitel gelesen habe, hatte ich da so klingelt es im Hinterkopf.
Ja, ja. Vielleicht findet es jemand anders.
Aber vielleicht gehen wir einfach mal zusammen. Absolute Expertisen und Lieblingsthema.
Ja, also wir sind jetzt am Ende des Kapitels. Also es ist quasi das Ende, dass Melkor sagt, ich will aber gar keine Edelsteine, die sind eh doof. Aber wir reden jetzt noch ganz kurz über Geografie. Yay. Also es gibt wieder einen Abschnitt, wo uns Geografie beschrieben wird, auf eine Art und Weise, die komplett sinnvoll ist und wo man direkt versteht, worum es geht. Genau. Tobias, möchtest du einmal das erste Zitat vorlesen?
Genau, dann kannst du gleich mit dem zweiten dann weitermachen. Wisse denn, dass die einsame Insel am Rande des großen Meeres liegt. Dieses große Meer oder das westliche Wasser liegt jenseits der westlichsten Grenze der großen Lande. Und darin gibt es viele Lande und Inseln, bevor man die Zauberinsel erreicht. Und noch hinter dieser liegt Tol Eressia.
Ja, also was bedeutet das jetzt? Ich finde solche Sachen immer relativ schwer mir vorzustellen. Also stellt euch vor, ihr seid in Europa, ne? Europa sind die großen Lande. Da das Buch der verschollenen Geschichte ja quasi wirklich in unserer Welt angesiedelt ist, können wir durchaus davon ausgehen, dass die großen Lande Europa sein sollen. Und wir gehen jetzt von Europa aus nach Westen. Und dann kommen wir in der Welt des Buch der verschollenen Geschichte in dieses große Meer, also ein Ozean. Und darin gibt es ganz viele Inseln. Und irgendwann erreicht man eine Inselgruppe, die Zauberinseln heißen. Und noch westlicher von denen liegt Tol Eressia. Und jetzt geht es weiter. Jenseits von Tol Eressia aber ist die Nebelwand und die gewaltige Düsternis des Meers, unter der die Schattenmeere liegen und darin schwimmen die Dämmerinseln. Aber auf der westlichsten dieser Insel steht der Turm der Perle, in späteren Tagen erbaut und in Liedern viel besungen. Die Dämmerinseln jedoch werden zu den äußeren Landen gerechnet, wozu noch Avalin und Valinor gezählt werden. Und Tal Eressia gehört weder zu den äußeren Landen noch zu den großen Landen, wo später Menschen umherschweiften. Also wenn wir jetzt noch weitergehen nach Westen, also noch weiter westlich von Tal Eressia sind, dann kommt irgendwann eine Nebelwand und die Schattenmeere und darin liegen die Dämmerinseln. Und auf der westlichste von diesen Inseln steht der Turm der Perle, zu dem wir später kommen werden. Und die Dämmerinseln, also ab den Dämmerinseln beginnen die äußeren Lande, die sogenannten, und zu denen gehören noch Avalin, das liegt im Süden, und Valinor, das liegt weiter im Norden. Tal Eressia gehört aber weder zu den großen Landen, noch zu den äußeren Landen. Also es ist weder Teil von Europa, noch von dem, wo man kommt, wenn man von Europa losfährt, sondern es ist quasi so dazwischen. Und das ist ja auch die Art, wie es angelegt ist in diesem Buch. Also es ist quasi so eine Art Zwischenwelt. Oder wie die Literaturwissenschaftler jetzt vermutlich sagen würde, ein Liminal Space, also ein Ort, der irgendwie beides ist, der einen Übergang bildet zwischen beiden. An dieser Stelle muss ich jetzt daran denken, wenn wir uns das verbildlichen, dass irgendwie die Großen an Europa sind, man immer weiter nach Westen fährt, dann kommt man ja irgendwann in Amerika an. Und jetzt muss ich mir an dieses eine Kochbuch denken, was ich mal rezensiert habe, wo die Person, um alle möglichen amerikanischen Lebensmittel verwenden zu können, einfach Valinor zu Amerika erklärt hat, damit er dann Bratkartoffeln machen konnte.
Okay. Wobei Bratkartoffeln gibt es auch in Deutschland. Ich hätte jetzt so
Die kommen ja eben nicht aus Deutschland, sondern die kommen eben aus Amerika. Das heißt, muss irgendwie erklären, warum Leute in Mittelerde Nahrungsmittel haben, die ursprünglich nur in Amerika wachsen. Und das geht natürlich nur dann, wenn Amerika Valinor ist.
Punkt. Für dich.
Ja. Das fand der Autor von diesem Kochbuch auch so. Und die Rezepte waren sehr gut. Der Tolkien-Bezug war zweifelhaft, aber es ist ein anderes Thema. Damit sind wir nämlich am Ende des Kapitels. Hast du noch irgendwas, Tobias?
Nee, ich glaube, dieses Kapitel ist vollumfänglich und in Gänze thematisiert worden.
Ja, und jetzt besprechen wir noch die Ähnlichkeiten zwischen diesem Kapitel und dem Silmarillion, was ich natürlich schon wie immer ein bisschen gespoilert habe. Und wir haben wieder 3 Einsendungen bekommen. Vielen Dank an die Leute, die etwas eingereicht haben und ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und ich habe diesmal so gemacht, dass wir erst die Ähnlichkeiten besprechen, die alle 3 Personen eingeschickt haben, und dann die Unterschiede. Tobias, möchtest du einmal vorlesen, welche Ähnlichkeiten die Franziska Vogel eingereicht hat?
Franziska schreibt, Inseln sind Boote sehr praktisch, dunkle Wälder in Beleriand sind gefährlich, Elbenvölker werden getrennt, entwickeln sich unterschiedlich, auch sprachlich. Noldor und Vanya, Noldoli und Teleri bauen sich eine bezaubernde Stadt namens Tirion Kor. Beschäftigung der Eldar-Völker, Noldor handwerken und schmieden, Vanya lieben Lor und Sterne, Teleri auf dem Meer herumfahren und Perlen sammeln. Außerdem Noldor lernen von Aule und finden bzw. erschaffen Edelsteine. Fëanor schmiedet die Silmarilli. Großer Reichtum und Blütezeit in Tirion bzw. Kor. Die Teleri kommen als letztes nach Valinor und brauchen dafür 2 Anläufe. Erstens von Beleriand nach Tol Eressia und zweitens von der Insel bis nach Valinor. Und insgesamt ist die Geografie relativ schwer verständlich. Wo ist jetzt welche Insel platziert? Ja, wo?
In Amerika. Nee, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Aber vielen Dank, Franziska, für diese Einrechnungen. Und Franziska hat auch schon gleich die Namen der Elbenvölker durch die im Silmarillion ersetzt. Darüber werden wir gleich sprechen. Katrin hat auch noch Sachen eingereicht. Und zwar hat Katrin geschrieben, dass also Ähnlichkeiten sind, es war da die Sternemacht für die Elder, dass die Elben sprechen und dadurch auffallen, dass die Elder in Kuivien unter Valar Sternenlicht erwachen. Und die Elben erwachen auch zuerst, also von den Menschen. Dann fahren sie mit einer Insel gezogen von Ulmo übers Meer. Tinvelinto oder Limvetinto wird von Wendelin verzaubert und geht verloren. Solusimpi, beziehungsweise im Silmarillion die Teleri, kommen nicht nach Valinor, sondern leben auf einer Insel davor. Und Fëanor ist ein geschickter Handwerker und macht die Silmarilli. Und dann schreibt Katrin noch, eine weitere Gemeinsamkeit, die ich aber etwas komisch fand, war die Beschreibung der Boote, die von Vögeln gezogen werden. Eine der Karten ist ein Boot mit Segel. Es werden Geister der Luft beschrieben. Warum kam niemand darauf, Segel zu erfinden? Im Silmarillion ist das Wasser still, aber im Buch der verschollenen Geschichte bin ich bisher nicht davon ausgegangen, dass es keine Luftbewegung gibt, mit der man übers Meer fahren kann.
Ganz kurz, sie hat ja das Buch der verschollenen Geschichten mit BDVG abgekürzt. Mein erster Gedanke war, welches Gesetzbuch?
Guckst du nicht so viel ins Discord?
Doch, aber trotzdem war, wenn irgendwie so eine Abkürzung kommt und dann irgendwie mit G oder mit GB endet, bin ich halt relativ okay bei irgendwelchen Gesetzestexten und Gesetzesbücher. Ja, deshalb war einfach so meine erste Situation so für einen Bruchteil einer Sekunde. Welches Gesetzbuch?
Bürgerliches Gesetzbuch.
Ja, fast. Das BGB.
Darüber wurde sich auch schon im Discord lustig gemacht, aber man hat sich dann trotzdem darauf geeinigt, BDFG zu benutzen, was in der Tat eine lustige Abkürzung für Buch der verschollenen Geschichte ist, aber halt die naheliegendste.
Ja.
Auf Englisch ist es ja das Blit, das Book of Lost Tales, was auch ein bisschen komisch aussieht. Genau, also das von den beiden Einreichungen. Wir hatten, wie gesagt, noch eine dritte Person, die Sachen eingereicht hat, aber ich glaube, die hatte Sachen gesagt, die anderen beiden schon gesagt hatten. Da fällt Christopher Tolkien noch eine Zufügung aus dem Kommentar. Und zwar weist Christopher uns auf ein Detail hin, das uns allen, oder zumindest den meisten vermutlich entgangen wäre, mir auch. Im Buch der verschollenen Geschichte häuft Aule am Fuß von Kor zauberische Metallstaub auf. Und im Silmarillion kommt dieser Staub auf einmal wieder vor. Tobias, möchtest du vorlesen?
Mach du mal eben.
Okay, also es geht um das Kapitel 24, in dem es um Earendil geht. Und da steht jetzt, Earendil ging in den verlassenen Straßen von Tirion umher und der Staub auf seinen Kleidern und Schuhen war Staub von Diamanten. Und er schien und funkelte, als er die langen weißen Treppen erklomm. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird im Silmarillion sonst nicht erklärt, wo dieser Staub von Diamanten herkommt. Das ist also ein Überbleibsel aus dem Buch der verschollenen Geschichte, was durch das Buch der verschollenen Geschichte erklärt werden kann, aber im Silmarillion selbst keine Erklärung hat. Man kann sich natürlich denken, dass in Tirion einfach extrem viel Diamanten rumliegen, sodass da auch irgendwie Staub von denen da ist. Aber es handelt sich vermutlich um diesen Staub, den eben Aule da hingeschüttet hat. Soweit zu den Ähnlichkeiten. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Und da hat Franziska wieder etwas geschrieben. Möchtest du jetzt vorlesen, Tobias?
Hier schrieb Franziska, ab hier Teleri gleich Solo Simpi. Die ganze Inselaktion ist einfach wild. Kommentar von mir, ja. Ich finde es total spannend zu sehen, dass die Valar in der verschollenen Geschichte viel facettenreicher auftreten und nicht nur göttlich erhaben sind. Dass Ossa einfach die Insel aus Trotz und Neid am Meeresboden festmacht, weil Ulmul lieber seinen Walgang zum Transport beordert als ihn, ist einfach unfassbar lustig. Osse macht die Insel fest aus Zorn, wobei Osses Herz am Ende doch noch dahin schmilzt und er großen Gefallen an die Teleri findet. Ulmo macht die Insel fest aus Liebe im Silmarillion. Also da soll das das erste war. Verschollene Geschichte. Drei Fahrten mit der Insel, wobei die dritte ihr Ziel nicht erreicht. Buch der verschollene Geschichte. Im Silmarillion sind es halt nur zwei Fahrten. Ulmo ist positiv gestimmt und hilft gerne Wein weiter. Versus Ulmo findet es gar nicht mal so geil, die Alda rüberzuholen. Teleri stranden auf Tol Eressia, gegen Teleri werden in Beleriand zurückgelassen. Die Teleri sind unfreiwillig auf der Insel, im Buch der verschollenen Geschichten und im Silmarillion, Teleri sind aus eigenem Willen auf der Insel. Zweimal war das Inselboot in Valinor und hat dort Licht abbekommen, deshalb wachsen dort Pflanzen, versus durch die Kalakiria kommt ein Streifenlicht, das durchgängig auf die Insel fällt. Ulmo unterrichtet die Teleri in Meereslore, versus Osse und Uinen unterrichtet sie und sind super traurig, als sie am Ende doch mit Ulmo nach Valinor gehen. Osse kreiert die ersten Seevögel, schenkt den Teleri die Schwäne als Haustiere, versus Osse schenkt den Teleri erst dann die Schwäne, als die schon ihre Schiffe fertig gebaut haben. Ulmo lässt mit Aules Hilfe ein Schiff bauen, das aussieht wie ein Schwan und von den zahmen Seevögeln gezogen wird, versus Osse bringt den Teleri auf Befehl von Ulmo bei, wie man Schiffe baut. Edelsteine sind mit magischen Zutaten hergestellt, versus Edelsteine werden abgebaut. Und als letztes hat sie als Vergleich, alle lieben Silmarilli versus alle lieben Silmarilli plus Varda spricht die Steine heilig, sodass kein Bösewicht sie jemals berühren kann.
Vielen Dank, Franziska, für diese sehr ausführliche Gegenüberstellung. Ja, auch sehr schöne Erinnerung an Silmarillion. Wollte ich noch zu irgendwas sagen? Im Silmarillion ist ja so, dass Ulmo der ist, der sagt, lass die Elben doch mal ihr eigenes Ding machen in Mittelerde und sich dann nur umstimmen lässt, zu helfen, die Ruhe zu holen. weil so ein netter ist. Und die Kalakia zur Erinnerung, das ist dieser Spalt in dem Gebirge von Valinor, durch das Licht auf reinkommt. Und dort ist eben Toleressia verankert und darum fällt eben das Licht der Bäume auf diese Insel. Ja, ich glaube, das genau. Und das war die Silmaril heilig spricht, ist natürlich dann später wichtig im Silmarillion, weil dadurch Melkor sie nicht anfassen kann. Okay. Das war Franziska. Jetzt hat Martin uns noch was geschickt und er hat geschrieben, wird Melkor in der Geschichte von Meryl y Turinki im Überschwung der Gefühle ob der Entstehung und Ankunft der Elben freigelassen, so erfolgt im Silmarillion die Freilassung genau nach der vorbestimmten Zeit, drei Zeitalter. Eine Gemeinsamkeit ist generell, dass in beiden Werken drei Elbenfürsten nach Valinor geführt werden, um mit deren Berichten die Elben zu bewegen, dort zu siedeln. Aber die Überfahrt über den Ozean ist dann schon wieder unterschiedlich. Besonders, dass Osse im Buch der verschollenen Geschichten die Insel Toleressia gegen den Willen von Ulmo auf dem Meeresgrund befestigt. Im Silmarillion geschieht dieser Wunsch der Teleriand mit einem Verständnis von Ulmo. Und dann hat uns Katrin auch noch Unterschiede geschrieben.
Die können wir ja im Wechsel machen.
Okay. Wendelin wird als Fee bezeichnet, nicht als Maya. Klammern Übersetzung, Fragezeichen. Oder ich gleich mal einen Einwurf machen. Nein, es gibt einfach noch keine Maya. Also das Konzept Maya ist noch nicht erfunden im Buch der verschollenen Geschichte. Darum kann sie nicht als Maya bezeichnet werden.
Varda liebt die Elben nicht umgekehrt. Sie scheint nicht explizit die Sternenkönigin zu sein.
Die Elder fahren nacheinander je Volk nach Valinor, nicht alle zusammen, beziehungsweise alle, die wollen, zusammen.
Die Solo Simpi werden von Osse aufgehalten auf ihrer Fahrt nach Valinor und bleiben nicht aus freien Stücken auf der eigenen Insel.
Osse verankert die Insel, weil er die Solo Simpi nicht in Valinor haben will, nicht auf Geheiß von Ulmo.
Und die Persönlichkeit von Ulmo und Ossen wirken vertauscht.
Noch ein kleiner Hinweis zu dem, was ich gerade gelesen habe. Ich glaube nicht, dass Osse, ich glaube, es steht nicht explizit, dass Osse die Solo Simpi nicht in Valinor haben will. Ich glaube, es geht einfach nur, dass diese Insel nicht mehr benutzt wird. Aber korrigiert mich gerne, falls ich mich da vertue. Edelsteine werden von den Noldoli gemacht und an den Ständen gebracht. Sie liegen nicht einfach so da rum.
Womit wir wieder bei dem Punkt von vorhin waren, wo ich meinte, dass sie halt einfach das so rumliegen. Danke, Katrin, dass ich nicht mal nachschlagen muss, sondern das reicht mir jetzt hier als Beweis. Inge kehrt nach dem Auszug aus Kor zurück und lebt jetzt immer noch bei Manwë. Im Silmarillion leben keine Elben mehr bei den Valar.
Stimmt nicht ganz. Also im Silmarillion leben immer noch Elben bei den Valar. Zum Beispiel lebt Finarfin. Lebt weiterhin bei den Valern. Der ist ja erst mitgekommen und ist dann umgekehrt nach dem Sippenmord bei Alqualondë, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere. Das heißt, er lebt da, nur seine Kinder sind alle weg. Also es gibt auf jeden Fall noch Elben bei den Valern im Silmarillion. Osse gibt Solo Simpi Musikunterricht, nicht Ulmo. Ihre Rollen sind hier aber ohnehin etwas vertauscht, siehe oben. Und dann schreibt Katrin noch, so, das war's für dieses Mal. Es wurde etwas knapp mit den Hausaufgaben dieses Mal. Wenn ihr schreibt bis zum 9.3., meint ihr das bis zum 9.3.? Sollen sie da sein? Oder reicht es, wenn wir sie am 9.3. schicken? Frage für eine Freundin, das ist hoffentlich klar. Ich bin schließlich genau 22 Minuten vor dem 9.3. abfahrbereit. Also wenn ich sage 9.3. heißt, ihr könnt es im Laufe des 9.3. schicken. Ihr könnt es auch noch im Zweifelsfall auch noch später schicken. Also diese Hausaufgabenfrist ist immer der Sonntag vor... Der letzte Sonntag vor unserem Aufnahmetermin. Es kommt häufiger dazu, dass wir Aufnahmetermine verschieben müssen, weil wir wissen, Melkor ist gnadenlos in seinem Bestreben, den Podcast zu verhindern. Ja. Aber wir können ihm jedes Mal wieder ein Schnäppchen schlagen. Das heißt, wenn ihr auch nach dem Abgabetermin noch etwas habt, könnt ihr es immer noch einreichen und hoffen, dass wir noch nicht aufgenommen haben. In der Regel gebe ich auch im Discord an, dass wir aufgenommen haben. Das heißt, wenn ich das nicht getan habe, dann stehen die Chancen sehr groß, dass ihr noch in die Folge kommt. Und ich gucke eigentlich auch immer vor jeder Aufnahme nochmal in die E-Mails, um zu gucken, ob da irgendwas Neues angekommen ist. Das habe ich heute jetzt nicht gemacht, das werde ich gleich mal nachholen. Aber also stresst euch nicht, wenn ihr irgendwie ein paar Tage zu spät dran seid, dann ist immer noch die Hoffnung, dass ihr noch in die Folge kommt.
Wenn es uns aber vor allem Maria einfacher machen wollt, ist es natürlich schon schön, wenn ihr es an dem Sonntag vor der Aufnahme im Prinzip einreicht, weil die Sachen müssen ja noch aufgearbeitet werden, müssen nochmal irgendwie verglichen werden, was haben die anderen eingereicht und Co. Das heißt, klar, natürlich könnte es auch am 10. oder am 11. oder am 12. heute nehmen wir jetzt am 18. auf, weil sich das Ganze mit einer Woche nach hinten geschoben hat. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn ihr versucht, die Zeiten einzuhalten. Also wir sind natürlich eh dankbar für jede Einreichung. Also nochmal ziehe ich meinen Hut vor jedem, der sich die Mühe macht und uns die entsprechenden Hausaufgaben zukommen lässt. Freut mich immer sehr und ich glaube, der Maria auch. Wie gesagt, wenn es jetzt in diesem Fall am 10.3. gekommen wäre, wäre es auch nicht so tragisch. Aber wie gesagt, es ist für uns einfacher, wenn wir einfach wissen, womit wir arbeiten können.
Ich wiederhole mich, aber wir sagen immer einen Unterschied und eine Ähnlichkeit. Also auch wenn ihr nur eins von den beiden habt, dann schickt das einfach gerne. Ich schaue immer, dass jede Person, die was eingeschickt hat, mindestens einmal irgendwie vorkommt. Okay, noch eine Person, die etwas eingereicht hat, ist Christopher Tolkien.
Ja, postmortem.
Der in diesen Kommentaren wieder sehr präzise darin war, aufzuteilen, was unähnlich ist und was Unterschiede sind. Die Qualität der Kommentare fluktuiert ja irgendwie immer sehr stark. Aber diesmal war es sehr gut zu lesen. Und Sachen, die jetzt noch nicht erwähnt worden ist, dass Melkor keine Elben bei Kul'vien gefangen nimmt. Das wird ja dadurch wichtig, dass erstmal die kleinen Orks herkommen. Und dass es eben diese Elben gibt, die verschwinden. Dieses Motiv gibt es einfach gar nicht, weil Melkor ja auf Valinor sitzt noch. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Elder und Avari. Also die Avari sind ja die Elben, die nie mit auf diesen Zug gegangen sind. Also die sich nie aufgemacht haben Richtung Valinor. Und die leben eben immer im Gebiet von Kul'vien oder sind von da irgendwie weggezogen, man weiß es nicht so genau. Aber die gibt es einfach nicht im Buch der verschollenen Geschichte. Und eine Sache, die wir eben schon angesprochen haben, ist, dass Tim Velintus Nachfolger Elu heißt, was ja ähnlich klingt zu Tim Velintus späterem Namen Elve. Und sein Nachfolger ist Olve. Und dann kriegen wir auch noch eine sehr schöne Übersicht darüber, über die verschiedenen wichtigen Elben und wie die in den beiden Werken heißen. Tobias, möchtest du das Buch der verschollenen Geschichte lesen und dann sag ich, was im Silmarillion das Äquivalent ist?
Können wir gerne so machen.
Wir können es auch andersrum machen. Ich glaube, bei der verschollenen Geschichte sind etwas mehr Namen drin.
Dann lass das umgekehrt machen. Jeder weiß um meine Lieblingsaussprache, außerdem weiß ich dann, wohin genau was gehört. Ich höre einfach genau zu und übersetze das dann in Silmarillion.
Okay, also erstmal haben wir Isil Inve. Gnomisch heißt der Name Invithiel. Und er ist der König der Teleri und sein Sohn heißt Ingil.
Und im Silmarillion heißt dann Ingve König der Vanya.
Genau, also die Teleri sind, im Buch der verschollenen Geschichte, sind die Vanya des Silmarillions. Das ist schon mal eine verwirrende Sache. Dann haben wir Finwë Nolome, der gnomisch Gol-Finwek heißt und der König der Noldoli ist und sein Sohn heißt Turondo mit dem gnomischen Namen Turgon.
Im Silmarillion Finwë König der Noldor, sein Enkelsohn heißt Turgon.
Ja, also die Namen sind sehr ähnlich auf allen möglichen Bereichen. Gol-Finwek klingt ein bisschen wie Fingolfin vielleicht, wobei das natürlich wieder sein Sohn ist und nicht Finwë. Aber das ist nicht ganz so schwer.
Beziehungsweise auch hier dann natürlich der Sohn des Königs und sein Enkelsohn.
Genau.
Das wäre auch nochmal eine Generation später.
Genau. Also die gleichen Namen, gleiche Familie, aber die Generationen haben sich verschoben. Dann haben wir Tinvelinto, gnomisch Tinvelint, König der Solosimpi. Später König der Elben von Hisilome. Der ist verheiratet mit Wendelin und ihre Tochter heißt Tinuviel.
Beziehungsweise im Silmarillion besser bekannt als Elver, Singolo, Sindarin, Elul, Thingol, König der Teleri, später König der Grauelben von Beleriand. Verheiratet mit Melian und ihre Tochter Lúthien Tinuviel.
Und jetzt auch wieder eine sehr verwirrende Sache, was im Silmarillion Teleri heißt im Buch der verschollenen Geschichte Solosimpi. Das heißt, Tolkien hat den Namen Teleri behalten, hat ihm aber einem anderen Elbenvolk zugeordnet. Und das ist eine der verwirrendsten Sachen im Vergleich der beiden Bücher. Und zum Schluss haben wir noch Elo, König der Solosimpi, nach dem Verschwinden von Tinvelinto.
Also Olve, König der Teleri. Nach dem Verschwinden seines Bruders Elve Singolo.
Genau, darüber hatten wir jetzt ja schon zweimal gesprochen. Okay, hast du noch irgendwas zu sagen zu Unterschieden, Ähnlichkeiten Silmarillion, Tobias?
Ich glaube auch, dass die Gleichheit und die Unterschiede hier jetzt vollumfänglich und in Gänze zumindest für heute thematisiert wurden.
Dann reden wir jetzt zum Schluss, wie immer, noch über den Hintergrund. Also Tolkiens Einflüsse, Tolkiens Inspirationsquellen. Und heute möchten wir über etwas reden, was vielen vielleicht gar nicht bekannt ist, die es gar nicht auf dem Schirm haben, weil das nicht so eine der Standard-Einflussquellen von Tolkien ist, obwohl sie auch sehr wichtig ist, wie wir gleich hören werden. Und erstmal gehen wir jetzt nach Kor. Und Tobias, möchtest du einmal vorlesen, wie Kor beschrieben wird im Buch der verschollenen Geschichten?
Auf dem Gipfel des Berges erbauten die Elben schöne Häuser von strahlendem Weiß aus Marmor und Stein, gebrochen in den Bergen Valinors. Die wunderbar glitzerten, aus Silber und Gold und einem Stoff von großer Härte und klarer, durchsichtiger Weise, den sie aus Muschel herstellten, die sie im Tau Silpion auflösten. und die weißen Straßen dort, gesäumt von dunklen Bäumen, wandten sich in anmutigen Biegungen und Steigungen über Furchen zierlicher Treppenstufen von der Ebene Valinors zum höchsten Chor hinauf. Und all diese strahlenden Häuser waren übereinander geschachtelt, bis man das Haus Invis erreichte, das am höchsten lag und einen schlanken silbernen Turm hatte, der wie eine Nadel himmelwärts aufschoss. Und darin war eine weiße Lampe mit durchdringendem Strahl, der die Düsternis der Bucht erhellte, doch jedes Fenster in jeder Stadt auf dem Berg von Chor blickte hinaus auf das Meer.
Ja, das ist Chor, Buch der verschollenen Geschichten, sehr ähnlich natürlich auch zu Tirion im Silmarillion. Und im Anhang, beziehungsweise in Christophers Kommentar, finden wir auch ein Gedicht, das den Namen Chor trägt, mit dem Untertitel A City Lost and Dead, das, wie wir erfahren, 1923 veröffentlicht wurde. Und die erste bekannte Version ist von 1915, aber die unterscheidet sich ein wenig von der Version von 1923, nicht besonders viel, nur ein ganz klein bisschen. Aber das Gedicht wurde anscheinend 1915 zum ersten Mal konzipiert. Also bevor Tolkien angefangen hat, am Buch der verschollenen Geschichten zu arbeiten. Möchtest du dieses Gedicht auch mal, also die deutsche Übersetzung
vorlesen? Du darfst das Gedicht machen.
Okay, ich wollte gerade die Zeit nutzen, um etwas rauszusuchen, aber ich werde es natürlich vorlesen. Es ist, wie gesagt, auf Englisch ist es gedichtet, jetzt auf Deutsch ist es, die Übersetzung klingt ein bisschen weniger poetisch. Ein schwarzer Hügel, riesig, wallgekrönt, steht hinausblickend auf ein tiefblaues Meer, unter einem Azurhimmel, an dessen dunklem Fuß, wie Perlenschmuck vor einem Grund von Porphyr, Marmortempel weiß erschimmern, und blendende Hallen, und lange waren gelbbraune verspielte Schatten als Gitterwerk auf ihre Elfenbeinmauern geworfen, von dicken Bäumen verwurzelt im Felsendunkel, wie gemeißelte Steinsäulen der Gruft, mit Schaft und Knauf aus schwarzem Basalt. Dort sammeln für immer allmählich vergessene Tage, die schummen Schatten zählen erfüllte Stunden nach, und kein Laut ertönt, und all die Marmortürme leuchten und schlafen für immer, weiß glühend und stumm. Und ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen diesem Gedicht und der Beschreibung von Chor, die wir eben gehört haben, ist, dass Chor hier eben verlassen ist. Also alles ist tot, es wohnt niemand mehr dort. Es ist zwar alles schön, aber eben es wurde aufgegeben. Und wenn wir wissen, dass Chor Tirion ist, dann wissen wir, Tirion wird auch irgendwann entvölkert aufgrund der Machenschaften eines gewissen Elbens. Aber könnt ihr euch denken, das ist jetzt der Zustand, der hier beschrieben wird. Aber Tobias, was wirst du tun, wenn ich dir sage, dass es vielleicht eine Beschreibung von einer ganz anderen Stadt ist, die in diesem Gedicht hier ursprünglich mal konzipiert war?
Dann würde ich dich fragen, welche Stadt meinst du?
Ja, und dann würde ich sagen, Tobias, möchtest du vielleicht noch etwas vorlesen? Aber dazu müssen wir jetzt erst ganz kurz blättern und die Geschichte und die Stelle in John Garth Buch finden. Also das Kapitel heißt auf Englisch The Shores of Faerie. Oder Fairy.
Du musst mich erstmal bei der Widmung nochmal freuen. Wie war der englische Begriff?
The Shores of Fairy.
Welches Kapitel Nummer ist das denn?
4.
Die Feenküste, 109.
Ja, jetzt wird's ein bisschen schwieriger.
Blätter, 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 seien Sie live dabei, wenn Maria und Tobias im Büchern blättern.
Wir haben voraus überlegt, ob wir das vor der Sendung machen oder ob wir als Unterhaltungselement das einbauen.
Das ist das Kontrastprogramm zum Food-Podcast.
der Blätter-Podcast.
Ja. Da fällt mir ein, ich könnte auch mal wieder das Buch lesen.
Das ist auch eine Sache, die ich im Verlauf dieser Besprechung eventuell stark empfehlen werde.
Das gibt's auch als Hörbuch. Also, wer es nicht selbst lesen möchte.
Ja, und auf Englisch ist sogar gelesen von John Garth. Okay, während du blätterst, erzähle ich ein bisschen über dieses Buch. Wir werden noch gar nicht darüber sprechen. Wir suchen es nur gerade die Stelle, weil da eine Stelle aus einem anderen Buch übersetzt ist und ich keine Lust hatte, diese Stelle selber zu übersetzen.
Du musst aber immer noch sagen, welche Stelle ich übersuchen soll. Das hast du mich noch nicht gemacht.
Okay, das stimmt. Du musst eine Stelle finden. Es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Es ist eine Einschiebung, nehme ich an.
Eine Einrückung, ja. Davon habe ich ganz viele.
Ja, genau. Und jetzt muss ich gerade mal die finden, die ich brauche. Also auf Englisch steht da, I know not how I am to describe. So fängt die an. Und die ist relativ in der Mitte des Kapitels. Und während Tobias blättert, erzähle ich jetzt was über John Garths Buch. Also wir reden ja nicht über das Buch, das wir im Feedback drüber gesprochen haben, sondern wir reden über John Garths erstes Buch über Tolkien, nämlich Tolkien und der Erste Weltkrieg. Zum heutigen Zeitpunkt vermutlich das beste Sekundärwerk über Tolkien ist, was mitgeschrieben wurde. Es gibt auch andere, die auch sehr gut sind, aber das ist wirklich sehr herausstechend. Er verzieht einmal Tolkiens Leben im Ersten Weltkrieg nach. Er ordnet aber auch die Sachen, die Tolkien geschrieben hat in der Zeit, in ihren historischen Kontext ein. Also sowohl in Tolkiens Leben als auch in die Einflüsse, die auf Tolkien zu dieser Zeit eingeprasselt sind. Das ist extrem schön für unseren Podcast, denn es ist genau die Zeit, in der das Buch der verschollenen Geschichten eben sich beginnt zu entwickeln und dann auch geschrieben wird. Und darum geht es in diesem Buch. Also falls ihr Interesse daran habt, in welcher Lebenslage von Tolkien das Buch der verschollenen Geschichten entstanden ist, dann lege ich euch sehr ins Herz, Tolkien und der Erste Weltkrieg zu lesen. Das tue ich allgemein, einfach weil das so ein extrem gutes Sekundärwerk über Tolkien ist. John Garth schreibt eben auch über die Stelle, die wir jetzt besprechen wollen. Und ich wollte noch was zum Hörbuch sagen. Genau, auf Englisch gibt es das Buch gelesen von John Garth selber. Und John Garth hat die angenehmste Stimme, die ein Mensch auf diesem Planeten, glaube ich, haben kann. Das einzige Problem ist, sie ist auch recht einschläfernd. Also, dieses Hörbuch von Tolkien and the Great War ist mein Go-To-Einschlafbuch. Wenn ich wirklich nicht einschlafen kann, dann höre ich immer dieses Hörbuch an. Es ist so angenehm. Auch das eine Empfehlung, nicht unbedingt als Hörbuch. Da müsst ihr schon sehr, sehr wach sein, wenn ihr das hören wollt.
Tipp in der Hinrichtung aber auch, wenn Brian Sibley, zum Beispiel der Untergang von Numenor, der hat auch eine richtig schöne einschlafende Stimme.
Ja, das ist ein Schlafpodcast. So, jetzt aber zurück. Also, ich glaube, es ist richtig verwirrend gerade. Aber wir haben eben diese beiden Texte gelesen über Cor von Tolkien. Einmal das aus dem Buch der verschollenen Geschichte und dann das Gedicht, was auch Cor heißt. Und jetzt lesen wir einen Teil aus einem anderen Buch. Und welches andere Buch das ist, das kläre ich auf, nachdem ich es gelesen habe. Aber lasst diese Stelle erstmal auf euch wirken, besonders in Bezug auf das, was im Gedicht vorkam. Tobias, könntest du jetzt erst den Teil aus dem Pad vorlesen und dann anschließend den aus dem...
Ich würde sagen, liest du mal bitte das aus dem Pad vor, dann lese ich das aus dem Buch vor. Dann hat man auch einfach, dann weiß man auch, was wo steht.
Okay, also der ersten Text, den ich jetzt lese, den habe ich selber übersetzt, basierend auf dem englischen Original, weil ich keine deutsche Übersetzung voll verfügbar finden konnte. Also, die Stadt war nicht besonders groß, noch waren die Mauern sehr hoch gewesen. Der Grund dafür war ohne Frage, dass das Volk von Cor, beschützt vor jedem Angriff von außen durch weitaus gewaltige Wälle, als sie von Menschenhand errichtet werden konnten, sie nur zur Schau und zum Schutz vor zivilem Unfrieden brauchte. Dort lagen meilenweit Ruinen, Säulen, Tempel, Schreine und die Wohnstätten von Königen. Die Dächer dieser Gebäude waren natürlich längst verfallen und verschwunden, aber aufgrund der extremen Massivität des Baustils und der Härte und Beständigkeit der verwendeten Steine waren die meisten der Mauern und großen Säulen noch erhalten.
Und John Garth führt dann weiter die Übersetzung. Ich weiß nicht, wie ich die jegliche Einbildungskraft übersteigende Pracht, die wir sahen, beschreiben soll. Ein düsterer Hof löste den anderen ab, getrennt durch Reihen mächtiger Säulen, von denen manche, von allem jene an den Toren von Sockel bis zum Kapitel, Skulpturen schmückten. Und eine leere Kammer folgte der anderen, die Fantasie lebhaft anregend als Straße voller Menschen. Und über allem schwebte das tödliche Schweigen der Tore, der Toten, das Gefühl völliger Verlassenheit, der düstere Geist der Vergangenheit. Wie schön und doch wie traurig, wir wagten kein lautes Wort zu sprechen.
Vielleicht sind euch ein paar Ähnlichkeiten aufgefallen zwischen diesem Text und dem Gedicht. Einmal, dass es um das Volk von Cor geht, was auch mit einem Dach über dem O geschrieben wird. Und auch die Beschreibung dieser verlassenen Stadt ist sehr ähnlich. Also wir haben Tempel, wir haben diese Massivität, wir haben die Tatsache, dass kein Laut ertönt, beziehungsweise der Erzähler sich nicht traut zu sprechen. Also es ist schon sehr ähnlich. Und diese Passagen, die wir jetzt gelesen haben, sind aus dem Roman She, auf Deutsch Sie, also wirklich einfach nur das Wort Sie, von H. Rider Haggard, das 1886 bis 1887 veröffentlicht wurde. Dieser Roman ist ein Abenteuerroman. Man könnte vielleicht sagen, ein Jugendbuch. Zu dem Zeitpunkt galt es vermutlich als Jugendbuch. Es geht um die Fahrt von zwei Menschen zu einer verlassenen Stadt aus bestimmten Gründen. Und diese verlassene Stadt ist eben Cor. und Chor wurde gebaut von einer alten Hochkultur und irgendwann starb diese Hochkultur dann aus und verließ die Stadt. Und in der Nähe von den Ruinen von Chor leben immer noch Menschen und die haben eine Königin, die immer nur genannt wird, sie, auf Englisch sagen sie she who must be obeyed, also sie, der gehorcht werden muss. Ich weiß nicht genau, wie die deutschen Übersetzungen das machen. Und sie, also diese Königin, sie heißt auch Ayesha, also ihr eigentlicher Name ist Ayesha, ist unsterblich. Sie hat einen Weg gefunden, unsterblich zu werden. Gibt es sonst noch irgendwas, was man wissen muss über dieses Buch? Es war zu dem Zeitpunkt schon sehr, wie kann man das sagen? Es war schon populär. Also es war ein populäres Buch, was viele Jugendliche vor allem sehr toll fanden. Also John Garth beschreibt, dass das zu Tolkiens Zeit ständig ausgeliehen war in der Bibliothek seiner Schule. Tolkien hat es eben auch gelesen. Das hat er selber gesagt in einem Interview 1966. Da hat er nämlich gesagt, als Junge hat mich She mehr als alles andere interessiert. Zum Beispiel die griechische Scherbe von Aminatas, die sowas wie eine Maschine war, die alles in Gang setzte. Diese Scherbe von Aminatas ist eine Scherbe von einer Vase oder so einem Krug, die in diesem Buch vorkommt. Und die ist auch abgebildet im Buch. Und das ist ein bisschen ähnlich wie
der Stein von Rosetta.
Ja, also es ist also diese Scherbe ist quasi der Hinweis auf Chor und dass diese Stadt existiert. Aber was sie im Tolkien-Bezug hat, ist, ihr wisst vielleicht, dass Tolkien für den Herrn der Ringe diese Nachbildung von der Seite aus dem Buch von Masabul erstellt hat, die er dann extra mit Kaffee übergossen hat und angezündet hat in Rändern, damit die alt aussieht und so weiter und die eigentlich auch im Herrn der Ringe abgedruckt sein sollte. Aber die Produktionskosten waren zu hoch und darum hat man das ausgelassen. Das ist ein bisschen ähnlich wie diese Scherbe, weil diese Scherbe eben auch im Buch abgebildet ist mit der griechischen Aufschrift. Das heißt, das kann man sich irgendwie zusammenreimen, wenn man Griechisch kann. Also es ist unzweifelhaft, dass Tolkien dieses Buch kannte und dass er es sehr gern gelesen hat als Junge, wie gesagt. Und das Interview gibt's auch online, das werden wir euch verlinken. Und Christopher Tolkien erwähnt die Namen-Inspiration von Chor auch im Buch der Verschollenen Geschichte Teil 2, aber dieser Abschnitt scheint in der deutschen Übersetzung zu fehlen. Das muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachgucken.
Also das Buch gibt's auf jeden Fall gebraucht für 650 Euro eine Erstauflage.
Genau. Und auch auf Deutsch, die alten Übersetzungen, die werden auch extrem teuer gehandelt. Und meine Bibliothek hat auch keine, aber es gibt dann auch neuere Auflagen. Ja, das sollte ich vielleicht was zu sagen. Also falls jetzt auf die Idee kommt, dieses Buch zu lesen, es ist auf jeden Fall interessant, das zu lesen, wenn man denkt, dass es eben Tolkien so beeinflusst hat. Es ist aber aus heutiger Perspektive relativ langweilig geschrieben, würde ich sagen. Also es ist sehr langatmig.
Ich wollte nur sagen, es gibt es halt auch als PDF ganz legal zum Download, weil der Autor schon lange tot ist.
Aber auch auf Deutsch?
Das weiß ich nicht. Ich wollte nur sagen, aber ich meinte halt so, ne, das archive.org führt zum Beispiel das Werk als vollständiges PDF.
Genau, es gibt auch bei Project Gutenberg, das werden wir euch ja verlinken, da kann man es auch lesen, sich runterladen als E-Book auch. Und es gibt auf jeden Fall auch deutsche Übersetzungen, die man irgendwie erwerben könnte. Ich möchte aber auf jeden Fall sagen, dass dieses Buch ist voll mit sämtlichen Ismen, die man sich vorstellen kann. Also es ist extrem rassistisch, extrem sexistisch, ist dem extrem antisemitisch. Was auch immer euch sonst noch einfällt, das Buch ist es. Es ist eben 19. Jahrhundert und es ist auch nicht so, dass man da irgendwie drüber streiten müsste oder so. Oder irgendwie da lange nach suchen müsste oder irgendwie stellen, das könnte man unterschiedlich interpretieren. Nein, das ist ganz offensichtlich. Da werden extrem rassistische, sexistische und vor allem antisemitische Sachen gesagt. Und das möchte ich einfach vorwarnen. Falls ihr das Buch lest, dann müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass sehr eklige Dinge über Menschen gesagt werden. Genau, aber falls ihr irgendwie gerne mal was lesen möchtet, was Tolkien fasziniert hat als Junge, dann könnt ihr das Buch auf jeden Fall euch mal anschauen. So, jetzt zurück zu Christopher Tolkien, der das Buch auch im Buch der Verschollenen Geschichte Teil 2 erwähnt, zumindest im Englischen. Und auf Deutsch habe ich das nicht gefunden in meiner Ausgabe. Also irgendwie ist das einfach nicht da. Und jetzt versuche ich gerade rauszufinden, wo es denn wäre. Moment. Okay, es wäre im Buch der Verschollenen Geschichte Teil 2 im Kapitel 6, die Geschichte von Eriol und Elfwine und das Ende der Geschichten, wäre es in der Fußnote 14. Aber wie gesagt, ich habe es da nicht gefunden. Also ihr könnt ja mal in eure Buch der Verschollenen Geschichte Teil 2 gucken, ob ihr das da findet und mir dann Bescheid sagen, ob das in irgendeiner Ausgabe drin ist. Was ich damit sagen will, also es ist ganz unbestritten, dass Tolkien dieses Buch gelesen hat. Christopher sagt auch, der Name kommt auf jeden Fall daher und es gibt auch Überschneidungen zwischen diesen beiden Städten. Es sind eben sehr imposante Städte, sie liegen beide auf Hügeln. Tolkien scheint sich sowohl im Namen als auch in dem Aussehen dieser Stadt und in der Macht darüber davon inspirieren lassen. Und darüber schreibt auch John Garth in seinem Buch. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen suchen. Aber es sollte auf der gegenüberliegenden Seite sein.
Die Veränderung ist bemerkenswert. In Haggards Roman schildert der Erzähler Cor als ein Symbol der Vergänglichkeit. Ein Memento Mori, das der Anmaßung seiner Erbauer spottet. Bei Tolkiens Cor halten Pracht und Leere einander die Waage. Auch verlassen ist die Stadt noch ein Denkmal ihrer unbekannten Bewohner. Eine ähnliche Stimmung wird uns im Herrn der Ringe in Moria wieder begegnen. Das Leben mag aus Cor verschwunden sein, wird aber dadurch nicht bedeutungslos. Haggards Nihilismus wird von einer tröstlichen Sichtweise abgelöst. Noch einen anderen greifbaren Unterschied gibt es zwischen Tolkiens und Haggards Cor. Tolkiens Stadt ist eine Feste. Er baut auf einem großen schwarzen Hügel am Meer und erinnert damit an ein Bild, das Tolkien früher im Jahr 1915 gemalt hatte und das den eigenartigen Titel Tanaqui trägt. Ganz offensichtlich hatte Tolkien schon länger seine eigene Vorstellung einer Stadt, die sich deutlich von der Haggards unterscheidet. Dadurch, dass er nun anstelle von Tanaqui den Namen Cor wählte, wollte er vielleicht bewusst Haggards Vision ein wenig trostloser entgegensetzen. Eine andere Bedeutung von Sterblichkeit, Gedenken und Sinn.
Vielen Dank. Das war kurz zusammenzufassen. Also was Garth eben sagt, ist, dass Cor bei Haggard ist sehr traurig. Es ist so eine Erinnerung an die Größe seiner Erbauer, aber gleichzeitig zeigt es eben auch, dass die Erbauer es eben nicht geschafft haben, diese Größe zu erhalten. Während bei Tolkien selbst noch das verlassene Cor eben sehr prachtvoll ist. Und was John Garth auch sagt, dass Tolkien anscheinend dieser Stadt, die er auf Grundlage von Cor sich ausgedacht hat, erst einen anderen Namen gegeben hat, nämlich Tanaqui, und er hat davon auch ein Bild gemalt. Und das Bild könnt ihr euch auch angucken, das werden wir euch in den Shownotes verlinken, auf der Seite vom Tolkien Estate. Da müsst ihr ein bisschen runterscrollen, aber dann werdet ihr es finden. Später hat aber den Namen wieder zu Cor geändert, oder zumindest heißt die Stadt wieder Cor im Buch der verschollenen Geschichte. Und das hat er vielleicht auch gemacht, um den Lesenden auf das andere Cor von Haggard zu verweisen. Denn Tolkien konnte auf jeden Fall davon ausgehen, dass einige Leute, die zumindest eine potenzielle Leser vom Buch der verschollenen Geschichten, sollte es denn jemals veröffentlicht werden, dieses andere Cor auch kennen würden, einfach weil Haggards Buch so populär war zu seiner Zeit. Also soweit zu dieser Inspiration im Buch der verschollenen Geschichten. Und es gibt tatsächlich auch noch an späteren Stellen Inspirationen von Shi, von diesem Buch, bei Tolkien. Und eine der auffälligsten ist eine, in der es um einen Spiegel geht. Ich lese jetzt erst den Teil aus Shi vor und vielleicht, während ich das vorlese, wisst ihr schon, worum es geht. Also, und wenn jetzt gleich sie steht, dann meint das Ayesha, also diese unsterbliche Königin. Dann schaut auf das Wasser und sie zeigte auf ein taufbeckenartiges Gefäß und dann beugte sie sich über es und hielt ihre Hand über es. Ich stand auf und schaute und sofort verdunkelte sich das Wasser. Dann klärte es sich auf und ich sah, so klar wie ich alles in meinem Leben sah, ich sah unser Boot auf jenem schrecklichen Kanal. Da war Leo auf dem Boden liegend und schlafen und ich und Job und Mahomet, wie wir das Boot zogen. Ich sprang entsetzt zurück und rief, dass das Magie sei, denn ich erkannte die ganze Szene, sie hatte sich wirklich zugetragen. Oh nein, Holly, antwortete sie, es ist keine Magie, das ist eine Funktion der Unwissenheit. Es gibt keine Magie, aber es gibt das Wissen über die Geheimnisse der Natur. Das Wasser ist mein Spiegel, in ihm sehe ich, was vor sich geht. Falls ich die Bilder heraufbeschwören möchte, was nicht oft geschieht, in ihm kann ich dir von der Vergangenheit zeigen, was du möchtest. Tobias, möchtest du jetzt einen Teil aus dem Herrn der Ringe vorlesen, der sehr ähnlich ist?
Der fast schon gefühlt identisch ist, wenn man sich überlegt, dass natürlich die Protagonisten andere sind. Mhm. Mit Wasser aus dem Bach füllte Frau Galadriel die Schale bis zum Rand und hauchte dann drauf. Und als das Wasser wieder ruhig war, sprach sie, »Hier ist Galadriels Spiegel«, sagte sie. »Ich habe euch hierher gebracht, damit ihr hineinschauen könnt, wenn ihr wollt.« Die Luft war sehr still und das enge Tal dunkel und die Elbenherrin neben ihm war groß und blass. »Wonach sollen wir schauen und was werden wir sehen?« fragte Frodo voller Furcht. »Viele Dinge zu enthüllen kann ich dem Spiegel befehlen«, antwortete sie. »Und manchen kann ich zeigen, was sie zu sehen verlangen. Doch wird der Spiegel auch nicht erbetene Dinge zeigen. Und diese sind oft merkwürdiger und nützlicher als jene Dinge, die zu erblicken wir uns wünschen. Was du sehen wirst, wenn du den Spiegel frei wirken lässt, kann ich nicht sagen. Denn er zeigt Dinge, die waren, und Dinge, die sind, und Dinge, die noch sein mögen. Aber was er nun sieht, weiß selbst der Weiseste nicht immer. Möchtest du hineinschauen? Frodo antwortete nicht.
Ja, wie Tobias gerade schon gesagt hat, es ist eigentlich die identische Szene, nur mit ganz anderen Protagonisten. Also in der einen Szene haben wir eben Ayesha, die dem Protagonisten, der heißt Holly mit Nachnamen, in diesen Spiegel blicken lässt und darauf sieht er seine Vergangenheit, also was er selber vor wenigen Tagen getan hat. Im Herrn der Ringe haben wir fast genau das Gleiche, also Galadriel fragt Frodo und Sam, ob sie in diesen Spiegel reingucken werden, erklärt ihnen dann aber zuerst, bevor sie geschaut haben, was dieser Spiegel tut. Und Galadriel ist auch etwas zurückhaltender als Ayesha in ihren Erklärungen, was dieser Spiegel kann. Und auch wenn wir daran denken, an die spätere Diskussion zwischen den Hobbits und den Elben, was denn Magie ist und ob bestimmte Dinge, die die Elben tun, Magie sind, dann erinnert das auch sehr an diese Diskussion über Magie, oder diese Ausdrückung über Magie, die Ayesha uns hier zu diesem Spiegel gibt. Nämlich, dass es eben keine Magie ist, sondern einfach die Natur, die sie sehr gut verstanden hat. Genau, aber dieser Spiegel, also Galadriels Spiegel ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, auch wenn Tolkien das explizit nicht gesagt hat, von eben diesem Spiegel in She inspiriert. Daran sehen wir, dass eben Tolkien sich auch im späteren Verlauf seines Lebens immer noch sehr von diesem Buch inspiriert gefühlt hat. Und auch diese ganze Figur von Galadriel wird von einigen Leuten angesehen als auf Ayesha basierend. Es gibt dazu auch mehrere Artikel. Wir werden euch einen verlinken, der frei zugänglich ist. Und falls ihr euch mehr interessiert für moderne Bücher, die Tolkien inspiriert haben, also im modernen Sinne zu seiner Zeit modern, dann gibt es darüber ein sehr gutes Buch von Holly Ordway, es heißt Tolkien's Modern Reading. Und da gibt es ein ganzes Kapitel über H. Rider Haggard, also dem Autor von She, wo sie nochmal ganz viele mehr Dinge erklärt und auch andere Bücher von diesem Autor aufzeigt, von denen Tolkien auch inspiriert war. Das Buch gibt es leider nur auf Englisch, aber es ist auch ein sehr gutes Buch über Tolkien und löst auch dieses Missverständnis auf, das, glaube ich, bei vielen Leuten so im Hirn herumschwebt, dass Tolkien eben nur alte Sachen gelesen hat, also über die antike, also griechisch-römische, nordische Mythologie und überhaupt nicht Kind seiner Zeit war und überhaupt keine modernen Sachen gelesen hat. Das stimmt definitiv nicht, das ist einfach Unsinn. Und in diesem Buch werden ganz, ganz viele Bücher, die zu Tolkiens Zeit eben modern waren, die gerade rausgekommen waren, aufgezählt und gezeigt, wie Tolkien davon inspiriert wurde. Also sehr große Leseempfehlung, auch neben Tolkien und der Erste Weltkrieg. Und das war es von mir für diese Folge. Tobias, möchtest du noch irgendwas sagen?
Hunger.
Okay, wir hören ja schon auf.
Ja, wir schaffen es auch ohne Experten, an die 2 Stunden zu kommen.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Wir schaffen so viel zu reden.
Wie war denn dein Tee?
Mein Tee war, wie der Name erwarten ließ. Ich finde all diese 3 Sachen sehr gut und auch in Kombination. Der Tee war durchaus zufriedenstellend.
Sehr cool. Ich hatte ja mein Wasser gespritzt. Das war so das erste Mal wieder was zu trinken, geschmackstechnisch nach knapp 3 Wochen. Und es reichte überraschend wenig Zitrone, um irgendwie so eine Geschmacksexplosion im Mund zu haben. Also ja, war sehr vorteilhaft. Also war erfrischend, war gut. Kann ich nur empfehlen. Auch gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird, einfach mal so Wasser, ob mit Kohlensäure oder ohne, mit so einem Spritzer guter Zitrone. Mhm. Dann lass uns mal zu den Hausaufgaben kommen.
Ja, ich merke gerade, dass ich meinen Kalender nicht hier habe. Einen Moment. Okay.
Was hältst du denn vom 16.?
Ja, ich bin da vermutlich schon bei meinen Eltern. Da müsste ich das ganze Equipment halt mitnehmen und ich weiß nicht unbedingt, ob ich da einen guten Raum zum Aufnehmen habe.
Wann fährst du denn?
Vermutlich am Wochenende davor, also am 12.
Wie sieht's dann am 9. bei dir aus oder lieber den 11.? Ah, am 11. kann ich nicht, da bin ich auf der Bauma.
Ja, ich weiß nicht, ich na gut, ich habe 1, 2, okay. Versuchen wir mal den 9. Ich hoffe, dass ich das bis dahin vorbereitet bekomme.
Das hoffe ich auch.
Okay.
Das heißt, die Hausaufgaben werden dann bis zum 6. April.
Genau, oder auch gerne vorher.
Ja. Ich hoffe, dass das nächste Kapitel etwas kürzer ist. Ich habe noch nicht reingeguckt.
Nicht unbedingt. Mal schauen. Genau, das nächste Kapitel ist Melkos Diebstahl und die Verdunklung von Valinor. Und das Praktische an dieser Stelle ist aber, dass die Kapitel im Silmarillion, die dem entsprechen, eigentlich die sind, die wir schon gelesen haben für diese Folge. Beziehungsweise das werde ich nochmal genauer aufschreiben in den Shownotes natürlich. Aber im Wesentlichen müssten wir die alle schon gelesen haben für diese Folge.
Dann habe ich jetzt für heute nichts mehr.
Ich auch nicht.
Ich brauche heute die Tonspur von dir mal nicht. Setz mich dann auch gleich an den Schneiden. Das heißt, dass ihr natürlich auch diese Folge so frühestmöglich hört, damit ihr natürlich genug Zeit habt, die Hausaufgaben vorzubereiten. Die Folge wird also definitiv, aber das wisst ihr ja eh schon, wird also jetzt auch zeitnah erschienen sein.
Sehr gut.
Und dann, liebe Maria, wünsche ich dir noch einen schönen Restabend.
Ja, dir auch.
Danke und ich freue mich dann auf den 9.
Ja, und ich sage, lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.